Okay, was geht ab, meine Damen und Herren? Willkommen zurück bei Made in Germany mit Paham Vakili und F zum Nazarical. Mit leichter Erkältung bin ich aus dem Schlafrhythmus zurück. Paham, wie geht's dir?
Ah, ich bring den Sound für den Hof im Knast. Ich bin der Grund, warum du nie deine Millionen machst. Ich hab den Sound für die Dealer im Park. Denn deutscher Rap wird schon wieder nicht hart. Smart, was geht ab? Das ist der Soundtrack für diese Woche. Ich dachte, das wäre...
Geiles Interlude.
Ja, für diese Folge, diese Woche, diese Episode, das wird jedem Anlass gerecht, den wir heute hier besprechen wahrscheinlich.
Ich sag mal so.
Ja.
Ja, ich glaube, das trifft schon ganz gut auf den Kopf, den Nagel auf den Kopf, oder? Der Kollege hat wieder komplett alles komplett Deutschland auf den Kopf gestellt, der gute alte Ennis.
Ja, aber bevor wir hier direkt in die Themen reinsliden, wir haben jetzt, glaube ich, wieder mal anderthalb Wochen nicht gesprochen. Und ich glaube, diese bisschen längeren Pausen tun unserer Gesprächsdynamik ganz gut. Weil wenn man irgendwie alle fünf Tage spricht, gefühlt, hat man ab und zu mal auch diese Folgen, wo man miteinander sitzt und recordet, aber eigentlich so gar nichts zu sagen hat und auch gefühlt keine neuen Themen auf dem Tisch liegen. Aber jetzt, nachdem wir mal wieder knapp zwei Wochen nicht gesprochen haben, habe ich hier eine Hülle und Fülle an Themen, die wir diese Woche besprechen könnten. Und da wir letztes Mal unsere, ich nenne sie die Bushido-Episode hatten, wo wir einmal ausführlich über seine Social-Media-Aktivitäten gesprochen haben, dachte ich, dass wir direkt eine Brücke zur letzten Episode schlagen. Und Bushido, der diese Woche auf jeden Fall vielseitig aufgefallen ist, ne, direkt mal abfrühstücken, bevor wir zu anderen Themen kommen. Ich habe jetzt auch nach den Sessions, also ich habe jetzt meine Sessions endgültig beendet. Das heißt, wir können noch über mein Album sprechen und eventuell auch über das ein oder andere politische Ereignis, was so ganz nebenbei in den letzten Tagen passiert ist. Aber fangen wir doch mit dem guten Herrn Ferschici an.
Ey, ich schwöre dir, wie lustig, dass du am Ende diesen Namen sagst, weil ich wollte dir gerade sagen, wir müssen in Zukunft, wenn wir über ihn reden, in verschiedenen Kategorien über ihn reden. Einmal als Bushido und einmal als Herr Ferschici. Weil wirklich als Herr Ferschici ist er der Endgegner, Bruder, von uns allen, Alter. Von der Menschheit, von der Welt, von allen. Er haut einen Stunt nach den anderen raus. Ja. Ich beobachte ihn, ich liebe es. Bruder, ich will, dass er nur noch aktiv auf Social Media bleibt, dass er das
also,
nur noch
betreibt. Also Sonny Black können wir, glaube ich, endgültig ad acta legen, ja, Sonny begraben. Black, der existiert, glaube ich, wirklich nicht mehr.
Wer weiß, vielleicht bietet er uns ihn auch wieder in ein paar Jahren. Man weiß es nicht. Er holt ihn wieder aus dem Kostüm-Kleiderschrank heraus.
Also wir haben Bushido, wir haben den echten Ennis und wir haben Herr Fetch.
Aber Ennis ist mir zu, habe ich gerade auch gedroppt, aber Ennis ist mir zu persönlich. Ich glaube, da wird er sauer, wenn ich ihn Ennis nenne. Ich glaube, ich darf den nicht Ennis nennen. Ich nenne ihn Herr Fetch.
Anis
muss ihn. Um ihn auch den Respekt zu zollen, dass ich hier mit einer großen Respektsperson zu tun habe, Herr Fetch.
Okay.
In diesem Falle, von mir, von meiner Seite.
Ja, hey, wie gesagt, das soll jetzt gar nicht wie so ein großartiges Bushido-Bashing wirken. Ne? Es gibt auch, wie gesagt, kein böses Blut zwischen mir und ihm. Wenn es das mal gegeben hat, hatten wir das eigentlich vor einigen Monaten ad acta gelegt. Aber wir machen hier einen fairen Podcast und genauso wie wir über alle anderen reden, auch andere Leute, mit denen es eventuell Verbindungen im Hintergrund gibt oder wo man mit dem einen oder anderen aus dem Camp gut ist, können wir jetzt hier leider keine Ausnahmen machen und müssen
leider
dort
nicht.
Auch
leider
müssen dort auch leider Gottes offen und ehrlich drüber sprechen. Und so, nachdem wir die Sexabend von ihm und seiner Ehefrau in der letzten Episode behandelt haben und damit auch, denke ich, durch sind. Also wir haben viel Feedback bekommen aus der Community, wo sich alle, glaube ich, darüber einig sind, dass das eher cringe ist und auch politisch genutzt wird, um im Mainstream Platz zu finden. Machen wir das mal beiseite. So, bevor wir zu der Geschichte von gestern kommen, die mich persönlich auf jeden Fall besonders amüsiert hat, fangen wir mit dem Fauxpas an, der dem guten Herrn, auf jeden Fall Herr Ferschici, weil wenn er gewusst hätte, dass er Bushido ist, hätte er wahrscheinlich in dem Interview etwas anders geactet. Ja. Er hat es komplett vergessen. Er war nur noch Herr Ferschici.
Er war Herr Ferschici, der Aktionär.
Und saß bei der Aktionär und hat über sein Aktiendepot gesprochen. Und dort ganz klar preisgegeben, dass er auch in diverse Rüstungsaktien investiert ist und dass er sich, so hat er es O-Ton ausgedrückt, dass er sich die geopolitische Lage zu Nutzen gemacht hat in den letzten Jahren, um auch zu profitieren. Mhm. Was sagst du dazu?
Kein Kommentar. Nein, Spaß. Sag du mal vielleicht erstmal was dazu. Ich werde dazu auch noch später was sagen.
Ja, guck mal, wir sind hier gerade etwas humorvoller unterwegs, ne? Und weil das ist ja auch alles auf, ja, eigentlich ist es gar nicht witzig, aber aus einer bestimmten Brille heraus betrachtet ist das schon.
Und kannst du noch durch die Satirebrille sehen? Wenn du das ernst nimmst, Bruder, bist du krank. Das ist, an so einem Punkt sind wir. Aber erzähl erstmal.
Ja, also ja, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Wir reden da sehr satirisch drüber, aber das ist natürlich was sehr Trauriges. Ich probiere es trotzdem so neutral wie möglich, ja, zu durchleuchten. Und wir würden uns alle etwas vormachen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es in der Mitte der Gesellschaft oder auch unter Leuten, die eventuell öffentlich bekannt sind, aber nicht aus unserer Hip-Hop-Bubble kommen, es wahrscheinlich auch den einen oder anderen geben wird, der in Aktien investiert ist und da auch ganz emotionslos einfach in die Kurven investiert, die sich nach oben bewegen. Ja, also es gibt bestimmt viele Leute, die auch am normalen Leben teilnehmen und nicht geächtet sind oder degradiert werden gesellschaftlich, die sowas machen. Ob die öffentlich dazu stehen und dann auch noch in einem Interview sagen, ich habe mir die geopolitische Lage zum Nutzen gemacht, um zu profitieren, darüber können wir jetzt streiten, aber dass es sowas existiert, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Warum ich es bei ihm extrem problematisch finde, also problematisch ist es sowieso, egal wer du bist, ob du Bushido bist, ob du Karl-Heinz bist mit Krawatte und Anzug. So, man hat, sollte sich eine gewisse
Moral,
Integrität bewahren und auch mit gewissen Prinzipien durchs Leben gehen. Und ich finde es schon respektabel, wenn man bei so einem Bereich sagt, ey, da mache ich nicht mit und da, auch wenn ich dran Geld verdienen könnte, möchte ich dieses Geld nicht verdienen. So, das ist sowieso schon mal bei jedem klar. Das Ding bei Bushido ist, schau mal, wenn du vor, sage ich mal, ungefähr 4 bis 5 Jahren alles, wofür du je gestanden hast, über Bord schmeißt, dich komplett gegen diesen Anti-Helden, den du verkörpert hast, positionierst, das Land verlässt, dich, bevor du das Land verlässt, 3 bis 4 Jahre lang von der Polizei beschützen lässt und das alles, weil in irgendeinem arabischen Café oder in irgendeinem Gespräch von irgendwem gedroppt wurde, dass er deinen Kindern was tun möchte, was auch überhaupt nicht klein zu reden ist, aber gerade in diesen Milieugeschichten, wenn der eine den anderen ficken will, wird auch mal schnell viel geredet, ohne dass es, also wenn so, ich kenne Situationen, wo sowas ausgesprochen wird, ohne dass es auch nur ansatzweise in der Nähe davon ist, dass jemand wirklich vorhat, sowas zu tun. Aber es ist zu 100% dein Recht, dass du sagst, ey, ich als Vater, nur wenn ich höre, dass jemand nur diesen Gedanken ausspricht, auch wenn er in dem Moment nur auf krass machen wollte oder wie ein krasser Psychopath rüberkommen wollte, da ist für mich eine rote Linie überschritten. Und da ist es meine Verantwortung als Vater, sofort den Stecker zu ziehen und auch irgendwie alles über Bord zu werfen, was vielleicht irgendwie mit Kredibilität und keine Ahnung was zu tun hat. Da rufe ich die Polizei an, da lasse ich mich auch 3 Jahre von der Polizei beschützen, begleiten, machen, tun. So, das machst du aus Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein deinen Kindern gegenüber und gehst dann auch in diverse Dokumentationen, die du mit diversen Partnern und Formatanbietern abfilmst über Jahre und möchtest auch diesen Kampf irgendwo gewinnen. Ne? Du willst die Empathie der Gesellschaft bekommen. Du hast einen Bruch mit deinem jahrelangen Partner gehabt, der eine verkörpert die Straße, du verkörperst jetzt das Familienleben und möchtest die Empathie der Gesellschaft gewinnen, allen voran mit diesem Werkzeug Kids. Meine Kids wurden bedroht, meine Kids waren in Gefahr. So, damit möchtest du die Empathie der Menschen bekommen, setzt dich dann aber, nachdem eigentlich genau dann, wo du die Brücke überquert hast und es eigentlich so, man kann sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass er als der totale Gewinner aus der Nummer rausgegangen ist, aber verloren hat er auch nur in unserer Hip-Hop-Bubble. Er ist jetzt dort angekommen, er sitzt jetzt, Pietro Lombardi wird rausgeschmissen und ihm wird der Stuhl bei DSDS gegeben. Du hast die Brücke überquert, du hast es geschafft, dort anzukommen, wo du hin möchtest und das Erste, was du machst, ist in so einem Interview sitzen und ganz klar zu präsentieren, wie empathielos du aber gegenüber anderen Kindern und anderen Benachteiligten auf der Welt bist. So. Weißt du, was ich meine? Weil am Ende des Tages, vielleicht hast du in dem Moment nicht so weit gedacht, obwohl er hat ja so weit gedacht, weil er hat es ja ganz klar auch so ausgedrückt. Diese Rüstungsindustrien, in deren Aktien du investiert hast, investieren in Krieg und sind auch mit dafür verantwortlich. Also deren Waffen werden genutzt, um dass Kinder irgendwie massakriert werden. Frauen, Kinder, Schwächere. Und da investierst du rein. So, und von diesem Moment an, wo du das auch auf diese Art und Weise ganz klar publiziert hast, und er hat ja das Video, wo er sich entschuldigt, auch schon wieder archiviert, das ist auf seinem Feed nicht mehr zu finden, das war nur 48 Stunden auf seinem Feed zu finden, dann hat er es direkt wieder verschwinden lassen, kannst du nie wieder erwarten, dass du wegen dem Chip Kinder irgendwie Mitleid in der Öffentlichkeit bekommst. Also Gott bewahre, dass du jemals wieder in so eine Situation gerätst, wie du vor 4 Jahren mal gewesen bist, aber das nächste Mal, wenn du in so einer Situation sein solltest und dann aufgrund dieser Dynamik vor der Kamera sitzt und weinst, lache ich. So. Und beim ersten Mal, wo ich es gesehen habe, hatte ich wirklich Mitleid. Aber jetzt bin ich halt vollends davon überzeugt, dass das dass es Politik gewesen ist, dass es eine Agenda gewesen ist. Klar, ihr hattet Streit. Klar, wenn er dich irgendwo gesehen hätte, hätte er dir wahrscheinlich auch eine Ohrfeige gezogen oder dich geopfert oder keine Ahnung was. Aber ich glaube nicht, dass ernsthafte Gefahr für deine Familie jemals existiert hat, weil wenn sie existiert hätte, dann kannst du diesem Thema gegenüber gar nicht so empathielos sein. Weil du, das klingt jetzt auch etwas weit hergeholt von mir, aber ich meine das vollkommen ernst, wenn dich 3 bis 4 Jahre lang so eine Emotion begleitet hat, dass du wirklich Angst um deine Kinder hast, dann hast du in diesem Thema, in Bezug auf Kinder, Familie, Schwäche, du hast da eine ganz andere Sensibilisierung dann für erfahren in den letzten Jahren. Und wenn du dann danach in einem Interview sitzt und so redest, das ist schon crazy. Das ist schon crazy. Also das ist für mich, also wie gesagt, es ist grundsätzlich, klar, moralisch absolut verwerflich, aber wir brauchen nicht so zu tun, als ob er das der Einzige ist, der das macht. Es gibt ganz viele Menschen, die das wahrscheinlich machen.
Dortmund.
Es ist bei
der Fußballverein Dortmund.
BVB, ja, ist sogar mein Lieblingsverein. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema, da können wir auch gerne drüber gleich sprechen. Aber ja, es gibt genug Leute, aber die nicht in diesem Licht stehen, wo das nicht so kritisiert wird. Ne? Aber wenn du das jetzt mal beiseite packst, ist das halt der Grund, warum es bei Bushido für mich extrem problematisch ist. So. Ne? Weil du hast aus Schutzeswillen deiner Kinder gegenüber so viele Moves in den letzten Jahren gemacht so, und hast auch Empathie und Verständnis von der Öffentlichkeit gefordert. Und wir sehen diese Bilder tagtäglich. Ne? Tagtäglich. Also ich hab 2024 ist, glaube ich, das Jahr, in dem ich aufgrund Bilder auf meinem Handy am öftesten den Tränen nah gewesen bin. Wir alle haben das gesehen. Das heißt, dich interessiert das nicht. Das heißt, du siehst solche Sachen und sie lassen dich kalt. Oder du guckst es dir nicht an. Aber wenn das nichts mit dir macht oder nicht auch eine gewisse Integrität in dir hervorruft, ja, Bro, ich küsse dein Herz, dann sind deine Kinder anscheinend die einzigen Kinder auf der Welt für dich. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hatte, ich habe ja auch einen interessanten Song fertig gemacht letzte Woche, dazu später mehr. Da habe ich kurzfristig über diese 4 Bars nachgedacht. Bushido investiert jetzt in die Rüstungsindustrie, aber Hauptsache, wir haben mit seinen Kindern Empathie. Alles easy, NS, nein, ich habe mit dir kein Beef, aber deutscher Rap 2024 ist ein Peach. So, habe ich trotzdem sein gelassen, weil das wäre so reingewürfelt gewesen und es gibt jetzt auch keinen Grund für mich, Bushido auf einem Song jetzt irgendwie zu erwähnen, aufgrund dieser Dynamik, die dort in der Öffentlichkeit stattfand. Aber ja, ich war auf jeden Fall auch getriggert davon. Als ich das Video das erste Mal gesehen habe, ne, dachte ich, das wäre KI. Ne? Ich dachte erstmal, das ist irgendwas, das kann nicht so echt sein. Das kann nicht sein. Aber das war echt. Genauso O-Ton. Und das ist schon crazy.
Ja, das ist es. Hast viele Sachen auf den Punkt gebracht, die ich jetzt auch genauso wiedergegeben hätte. Und deswegen kann er vielleicht nochmal ganz kurz zu anknüpfen, weil ich kann nicht viel mehr dazu sagen, außer dass es geisteskrank ist, unabhängig von dem Thema, dass er auch seine, wie du gesagt hast, dass er seine eigenen Kinder auch dazu, in Anführungsstrichen, instrumentalisiert hat, um natürlich auch Aufmerksamkeit und Empathie einzufordern von der Bevölkerung, der Gesellschaft. Was ich ganz krass finde ist, Digga, der Typ hat jahrelang, war jahrelang in der Öffentlichkeit so ein auf Pro-Palästina. Ne, der hat so Palästina-Flaggen gepostet.
War 3 Jahre lang sein Twitter.
Das war sein Profil. Twitter. Der mit T-Shirts ist der so aufgetreten, Gaza-Streifen, dies, das und so. Und wurde dementsprechend auch als Antisemit, also in der Öffentlichkeit teilweise so betitelt und so. Was ich auch zu Unrecht finde. Aber nichtsdestotrotz war er auch jahrzehntelang eine Identifikationsfigur für Jungs mit Migrationshintergrund, für Leute, die vielleicht arabischen Herkunft sind oder tunesischen, palästinensischen, allgemein Araber, Türken, alle haben sich mit ihm identifiziert gefühlt. Wie viele Jugendliche haben zu ihm aufgeschaut, haben gesagt, geil, Enes, eigentlich mal einer von uns. Digga, der war nie einer von euch. Wenn du sowas machst, warst du nie einer von denen. Weil, Digga, ich könnte dir jetzt 10 Beispiele nennen von Freunden von mir. Wenn ich denen sagen würde, ich habe in Rheinmetall investiert, die würden mich angucken, die würden sagen, willst du uns verarschen, Digga? Verstehst du, was ist denn mit dir los, Digga? Du, auf der einen Seite rappst du über solche Sachen oder bist auch eine Figur, die nach außen etwas verkörpert. Auf der anderen Seite machst du dieses Geld damit. Also der hat ja alles über Bord geworfen. Ne? Das ist das unabhängig von was du gesagt hast, das ist auch ein sehr großer Punkt, der ihn damit angreifbar macht. Aber ich finde, das ist auch richtig so perfide einfach so. Der sitzt da so und sagt, ja, leider habe ich mir die geopolitische Situation zu Nutzen gemacht. Und dann, nachdem 1-2 Tage dieser Shitstorm auf ihn ausbricht, geht er allen Ernstes hin und sagt, ey, es ist moralisch falsch. Natürlich ist das moralisch falsch, was ich gemacht habe. Und dementsprechend werde ich den Gewinn an Spenden an irgendeine Einrichtung seiner Wahl. Das heißt, er braucht erst die Öffentlichkeit, um zu checken, dass es ein moralisches Dilemma ist, in dem er sich da befindet oder moralisch total verwerflich ist. Das ist schon mal richtig peinlich, weil, Digga, du kannst mir nicht erzählen, dass du so intelligent, wie du dich da beim Aktionär hingesetzt hast und davon gesprochen hast, dass du leider die geopolitische, also allein dieses Wort zu droppen, so, das hat man richtig angemerkt, er hat darauf gewartet, dieses Wort droppen zu können. Mhm. Weißt du, dieses so durchdacht und kalkuliert an die Sache ran, mit so einem Kalkül auch so zu Geld zu machen und dann zu sagen, nachdem die Öffentlichkeit dich an den Pranger stellt, nee, das war falsch, ich muss das jetzt spenden. Das heißt, du hast Geld damit verdient, dass andere Kinder durch Waffen gestorben sind und anderen Kindern kommt das zugute? Digga, was ist das für eine...
Sorry, dass ich lachen muss.
Das ist doch geisteskrank, Digga. Wie willst du das noch rechtfertigen? Digga, das ist nicht zu rechtfertigen. Und ich sage dir, wer sowas macht, der war nie Hip-Hop und der ist auch kein Hip-Hop. Weil sowas machen irgendwelche Schnösels, Bruder, die einen kompletten Fick auf die Gesellschaft geben, die einen kompletten Fick auf jeden geben, die, wie sagt man, Leute, die nur an sich selber denken. Wie
Egoisten.
Egoistisches.
Am Ende des Tages ist es das ja die Frage, die ganze Zeit über, auch noch während seiner Karriere, vor dem Bruch mit Arafat und so, das war ja die Frage, die ganze Zeit auf dem Tisch lag. Ist dieser Typ komplett fake? Hat er überhaupt irgendwas mit Culture, mit diesem Ding, was wir alle irgendwo auch verkörpern. Hat er überhaupt was damit zu tun?
Vielleicht mal in seiner
Jugend.
Und
ich bin der Meinung, dass er jetzt gerade gar nicht durch den Streit mit Arafat und das, was es in der Öffentlichkeit auch hervorgerufen hat. Ich finde jetzt, nachdem er das hinter sich gelassen hat, exposed er sich selbst. Er könnte eigentlich so, sich so den Mund drauf abwischen, dieses Kapitel zumachen und für seine Verhältnisse das Ganze so sehen, als ob er das als Gewinner verlassen hätte. Aber wie sagt man, Bruder, wenn du irgendwas Komisches in dir verbergst, früher oder später entlarvst du dich selbst. Und Bruder, die größten Minus-Moves, die in den letzten Jahren bei ihm passiert sind, die sind nicht passiert, weil von außen irgendjemand was reingegeben hat. Die hat er selber gemacht.
Also an dieser Stelle auch nochmal schöne Grüße an alle Ghostwriter und alle Produzenten. Solltet ihr in Zukunft Bushido wieder ein Album produzieren, habt ihr auch Blut an den Händen kleben, weil das Geld kommt von Rheinmetall-Gewinn. Das habt ihr dann auch angenommen, dankend angenommen, um mit ihm zu arbeiten. Merkt euch das, wenn ihr das nächste Mal mit ihm arbeitet.
Du bist auf jeden Fall, er will das nie wieder in Bushido-Song rauskommen.
Ja, aber erscheint. Aber es ist die Wahrheit, Bruder.
Nein, aber erscheint.
Aber guck mal, ganz kurz, sorry, wenn ich jetzt kurz unterbreche, ne? Wir müssen vorsichtig sein, weil ich habe die gleiche Meinung wie du und wir bashen ihm auch gerade. Und das ist auch zu Recht, weil er ist ja auch selber in die Öffentlichkeit getragen und er gehört dafür auch gebasht, er gehört dafür auch geohrfeigt, wirklich. Ich bin da komplett, also verbal geohrfeigt, ne? Hm. Ich möchte niemandem Gewalt antun. Aber Fakt ist nun mal, Bruder, du und ich tragen auch zum Leid vieler Kinder bei. Natürlich auf einem anderen Maße, aber guck mal, die Gesellschaft, in der wir leben, wir haben alle ein iPhone oder ein Samsung.
Ja.
Man kann das so abwerten.
Wir können über Klamotten reden, wir können in die kleinsten Bereiche reingehen und wir werden alle nicht frei sein.
Deswegen,
davon.
Ich will das nur einmal ansprechen, dass in diesem Podcast, dass ich auch selber hier sitze mit einem iPhone, wo ich ganz wissentlich darüber in Kenntnis bin, dass kleine Kinder in Afrika, ganz speziell im Kongo, das ausbuddeln, Alter, mit bloßen Händen und das ist höchst krebserregend. Und die das dann profitabel weiterverkaufen, kommen dort mit Atomschutzanzügen an. Also,
ich verstehe zu 100%, alles gut.
Es ist aber noch mal
aber wenn wir jetzt über Bushido sprechen, ich sage ganz ehrlich, von meiner Seite aus, bei Gott, ich meine das vollkommen ernst, schwingt so ein kleines bisschen Enttäuschung mit. Wirklich.
Ja, voll, natürlich.
Weil, er war nie mein Freund. Ich war ihm gegenüber sogar eher negativ eingestellt die ganzen Jahre über, weil er hatte für mich nichts übrig, umgekehrt genauso. Ja. Aber klar, Alter, ich war auch jung, wo er seine Prime hatte. Dementsprechend hat man auch mal zu ihm aufgeschaut und er war so eine Heldenfigur für uns alle in einem bestimmten Alter, ne? Und vor allem als dieser Bruch passiert ist, bei Gott, ne, wo diese erste Doku von ihm rauskam, ich hatte Empathie für ihn.
Ja, glaube ich.
Weil, ich kann mich mit seiner Position in diesem Konflikt mehr identifizieren wie mit der Gegenseite. Am Ende des Tages, ich kann mich immer mit dem Rapper mehr identifizieren. So, ne? Und da ist auch der Gedanke menschlich, dass du dir sagst, ey, ja, der ist bestimmt auch so einer wie ich. Der ist da auch vielleicht in irgendwas reingeraten und wusste selber nicht genau und so. Aber Bruder, es zeichnet sich immer deutlicher ab. Der ist nicht so einer wie du. Der wusste genau, wie er dieses Ding zu spielen hat. Und der weiß auch heute immer noch, wie er es zu spielen hat. Und ich muss wirklich sagen, jetzt bei aller Kritik, die jetzt mal beiseite, er spielt es verdammt gut. Er ist wirklich ein Psychopath, Alter, dieser Typ, ne? Wenn du es so sehen willst, wenn du es so möchtest, ne? Guck mal, der ist aus einer Szene gekommen. Und war in, also es gibt die Hip-Hop-Szene, diese Bubble, in der wir uns befinden und es gibt was anderes. Nennen wir das mal einfach Mainstream, okay? Und in diesem Mainstream war er verbrannt, er war der Feind davon, die haben den gehasst.
Mhm.
Und an dem Tag, an dem das Ding, was er selber gefahren ist, ihn auf seinem Kopf zusammengebrochen ist, war für den klar, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss jetzt hier raus und da rein. Und
Am Anfang, Bruder, hättest du mir erzählen können, was du willst. Ich hätte dir gesagt, der schafft das niemals. Wie soll er das schaffen, Bruder? Der Typ, wie du schon sagst, jahrelang pro-Palästina, homophobe Aussagen in Texten,
Politiker Großfamilien,
Araber, Politiker beleidigen, RTL beleidigen, RTL dieser Hurensohn-Sender.
Den wünsche ich hier bei DSDS einen positiven AIDS-Test.
Und richtig, der hatte Songs, die, irgendwas, wir stürmen das Gebäude und wir hauen die kaputt und machen so. Bruder, er hat es geschafft. Ein Pietro Lombardi wird aufgrund seiner Edginess von diesem Stuhl verbannt, weil irgendwas im Raum steht, was nicht mal stimmt. Und der Typ, der wirklich mal zugeschlagen hat bei seiner Frau, wo das aktenkundig ist, der all diese Sachen gemacht hat, wird jetzt als das positivere Beispiel dort auf diesen Stuhl gesetzt und ersetzt Pietro Lombardi. Also Bushido ist jetzt mehr Mitte der Gesellschaft und mehr sauber als Pietro Lombardi. Hut ab, Digga. Er hat es wirklich geschafft. Und da kannst du es drehen und wenden, wie du willst. Diese, wir haben letzte Woche noch drüber geredet, jetzt das Puzzle ergibt für mich ein komplettes Bild nach dieser Rheinmetall-Geschichte. Bruder, der macht alles, was deutsch ist. Alles, Bruder, es klingt jetzt auch sehr salopp gesagt.
Aber es ist nicht deutsch in Rheinmetall.
Nein, aber in den Mainstream, in den deutschen Mainstream kommst du eigentlich, ich merke das ja bei mir selber. Bruder, solange du irgendwas verkörperst, was irgendwie in Richtung Kanacke geht und sei es auch nur, man weiß, dass du die Werte vertrittst und deine Frau ist so eine, die zu Hause sitzt, die keiner sehen darf. Schon dann wollen die dich nicht in ihren Sendern haben. Und dieses offen mit Sex umgehen, offen mit LGBTQ-T-Shirt und dann sogar in einem Interview sagen, ich habe in solche Aktien investiert, ob er es bewusst oder unbewusst gemacht hat, du weißt ganz genau, mit den Kanaken, das sagt keiner mehr, der irgendwie darauf achtet, sich mit der Straße gut zu halten. Und er macht alles, um mit diesen Klischees zu brechen und von denen wirklich als ihr neuer Liebling angenommen zu werden. Und das hat er hinbekommen, Bruder. Das hat er hinbekommen.
Herr Fecici, wir unterstellen Ihnen, dass Sie hier ein Onkel Tom sind. Muss man jetzt mal so sagen. Ne? Am Ende des Tages, Bruder, ist der ein Wolf im Schafspelz. Und das, was der macht, macht er sehr gut. Und der versteht es, mit Social Media und diesem ganzen Mediending sehr gut umzugehen. Das macht ihn aber für mich in meinen Augen nicht zu einem geilen Typen oder sonstiges. Im Gegenteil, ich finde, jemand, der so mit Kalkül immer an die Sache rangeht, ja, Bruder.
Nee, er ist auf jeden Fall ein Arschloch. Darauf können wir uns einigen. Das ist jetzt auch gar nicht beleidigend gemeint. Warum ich dieses Wort jetzt auch benutze, ist, ich habe vor einigen Monaten mal mit jemandem gesprochen, der im Rahmen eines Formats mit ihm öffentlich zu tun hatte. Ich werde jetzt nicht den Namen sagen. Wird wahrscheinlich sowieso jeder sofort checken, wen ich damit meine. Auf jeden Fall ist dieses Format mehr oder weniger polarisiert. Okay? Und dann habe ich denjenigen gefragt, ey, wie war das mit ihm? War das echt so schlimm, wie das aussah? Oder? Er sagt zu mir, guck mal, Bro. Du bist ein Mensch, wenn du irgendwo hingehst und du verlässt den Raum und da sind jetzt so 5-6 Leute gewesen. Wenn du danach hörst, man hat über dich gesagt, du bist cool, boah, der war voll nett, Effendi, korrekt, geiler Typ. Es gibt jetzt nicht, dass das für dich überlebenswichtig ist, aber gibt dir einen guten Vibe. Ne?
Schmeichelt einem.
Ja, bei ihm passiert das, wenn du über ihn sagst, dass er ein Arschloch war. Also er möchte das auch. Er will nicht den Raum verlassen und Leute sagen über ihn, boah, wie korrekt er war. Er hat die Befriedigung, wenn er den Raum verlässt und alle sagen, boah, mein Gott, was war das für ein Typ? Was ist das denn für einer? Wirklich, also so hat er mir das erklärt, sagt er, ich bin fest davon überzeugt, dass ihm das, und ich glaube, denen gefällt das. Ich glaube, wenn der so ein Rheinmetall-Ding rausbringt und die ganze Kacke einmal über seinen Kopf einstürzt, das gibt ihm nicht das Gefühl, was es mir oder dir geben würde, der spielt damit. Und das macht ihn, klar, menschlich sehr fragwürdig, aber geschäftlich betrachtet, als Stratege, absoluter Motherfucker, ist genauso emotionslos und kalkül, wie du sein musst, um im Showgeschäft die richtige Show zu liefern. Ganz einfach. Bruder, wenn ich so ein Interview geben würde und die ganze Welt würde mich 3 Tage lang beleidigen und als Kriegstreiber und jemand darstellen, dem das Leid von Kindern egal ist, bei Gott, mir wird das voll nahe.
Aber guck mal, wie geisteskrank der Typ ist. Ne? Er geht danach hin, ein paar Tage später und flippt das Ding einfach auf sein Profil, indem er diese Wohnung von Flair zeigt.
Genau, da wollte
was
ich jetzt
ist hin. Ja, was denn natürlich an sich, wir hatten das schon mal, glaube ich, das Thema. Yeah. An sich ist das ein sehr lustiger Move.
Ja,
Bruder, das ist ein Endgegner-Move.
Ja, wirklich. Ne? Das ich feiere den Move hart. Aber jetzt auch mal ganz kurz. Ja. Hat sie nicht gesagt, es hatte den Einschein, er hätte es gekauft, ja, aber es hätten dann wirklich irgendwelche...
Ich war ja nicht dabei in dieser Gerichtsverhandlung, aber so wie die BZ, also die Berliner Zeitung, das wiedergegeben hat, wahrscheinlich waren es Leute, die für ihn gekauft haben oder wen auch immer, die ihn interviewt haben, irgendwelche Cracknasen. Anscheinend haben die gelogen so. Oder es ging um irgendeine andere Wohnung. Vielleicht gibt es noch eine Berliner...
So ein Move, Alter.
Es ist schon ein geisteskranker Move. Und auch wie trocken er da reingeht und einfach die Briefe öffnet von Flair. Er öffnet einfach die Inkassobriefe von Flair und zeigt die, liest die eiskalt vor. Also er gibt komplett keinen Fick.
Boah. Also, ist das nicht strafbar?
Ich kenne mich da auch nicht, aber eigentlich sowas wie Briefsgeheimnis muss
ja, gibt es auf jeden Fall, aber wenn du eine Wohnung anmietest und der ehemalige Besitzer lässt seinen ganzen Krempel da und tausend
Briefe... Das heißt nicht, dass du dazu befugt bist, irgendwie seine Briefe zu öffnen.
Aber bin ich dazu verpflichtet, die wegzuschmeißen?
Ich glaube, du darfst sie nicht mal wegschmeißen, theoretisch.
Also ich muss dann seine Briefe aufbewahren für ihn, oder was?
Ich glaube, bis irgendeiner vom Gericht kommt und so, und theoretisch, oder du müsstest das beim Gericht abgeben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt, wenn du ein Haus kaufst und da liegen etliche Briefe, dass die dir gehören. Da könnte ja theoretisch auch Geld drin sein. Das gehört ja dann auch nicht dir.
Oh, keine Ahnung. Also, ich glaube sogar, dass er so abgewichst ist, dass er sich sogar in diesem Punkt abgesichert hat.
Er hat sich abgesichert. Er weiß jetzt so, er könnte eventuell eine Geldstrafe auf ihn zukommen. Aber dadurch, dass er in Dubai lebt, wer will jetzt die ganze Zeit nach Dubai Briefe schicken? Er wischt sich damit den Arsch ab, so, weißt du? Also gefühlt
ja,
so.
Ja. Aber und er hat es geswitcht. Und du siehst direkt, ja, das hat mich direkt interessiert, ja, ist der Shit von vor 4 Tagen noch relevanter? Präsent.
Als
dieses Video
Beifall,
jetzt an sich.
Oder Beifall.
Kein Mensch redet unter diesem Video noch über diese Waffen- oder Rüstungsgeschichte.
Es ist geisteskrank, Digga. Er ist geisteskrank.
Also, ja, denn das heißt, du kannst öffentlich den größten Bastard-Move überhaupt machen, wenn du 3 Tage später einen coolen Move, jetzt nicht einen Weltretter-Move, ja, den nicht, der hat kein armes Kind aus keine Ahnung wo geholt und bei sich aufgenommen. Der hat einfach nur jemanden geopfert, gut gedemütigt, öffentlich mit einer witzigen Story. Das wiegt jetzt in den Köpfen der Leute mehr als das, was er vor 4 Tagen
vielleicht wusste
gemacht.
Er das alles. Er wusste genau, was er die nächsten Tage vorhat und wusste, wenn ich jetzt dieses Rheinmetall-Ding bringe, kommt ein Bass, dann reden alle über mich. Ich gehe eh bald zu DSDS, dann sitze ich da wieder und dann mache ich einen Tag später dieses Flair-Video und nehme ihn nochmal auf links. Puls. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir uns darüber einig sind, dass der moralisch und von der Integrität her total unten durch ist bei uns, also würde ich jetzt mal so behaupten, muss man sagen, dieser Move ist schon geil. Dieser Move, den der Flair angetan hat. Also wenn du deinem Feind das antust, gibt es 2 Fragen. Das ist sehr lustig, weil wir wissen auch so, die haben sich nichts geschenkt. Das heißt, wir können jetzt nicht davon sagen, dass er auf jemanden eintritt, der so quasi nie was getan hat.
Nein, gar nicht. Keineswegs.
Aber es gibt eine Szene, Bruder, in einem Film, der mich immer wieder an sowas, also der bei sowas ploppt immer diese Szene an in diesem Film auf. Das ist natürlich ein Film, wir reden hier nicht von der Realität. Aber da tötet der Achilles den Sohn von einem König, ich weiß nicht, welchen er tötet. Und nimmt den mit. Der spannt den hinten auf die Kutsche und nimmt den einfach mit. Okay. Und abends macht sich dieser König nur mit 1-2 Leibwächtern auf den Weg ins Lager von Achilles. Okay. Und Achilles kann der König ist alt, der kann ihm sofort den Kopf abhauen und sagt so, was gibt dir das, den Mut, alter Mann, dass du hier hinkommst und mit mir redest? Ich schlag dir jetzt den Kopf ab und deine Soldaten fresse ich auch draußen so mäßig zum Frühstück. Sagt er so, warum glaubst du, würde ich das nicht tun? Er sagte so, wir waren noch vor 10 Minuten Feinde, sagte Achilles zu ihm. Er sagte so, du bist auch noch morgen mein Feind. Aber selbst Feinde können Achtung voreinander haben. Gib mir meinen Sohn zurück, lass mich ihn begraben. Boah, Gänsehaut, Digga.
Okay, und wie schlägst du jetzt die...
Dieses Verachtende auf jemanden eintreten, so der sowieso schon am Boden liegt, da liegen Inkassobriefe, du öffnest das, du zelebrierst das Highlife in Dubai und du zeigst, dass ein alter Weggefährte von dir abgebrannt ist, keinen Cent auf Tasche hat und Inkassobriefe von 1200 Euro von Telekom nicht begleicht. Und das trägst du in die Öffentlichkeit mit einer Befriedigung, die seinesgleichen sucht und lässt dafür extra einen Kameramann kommen, der es auch noch so vernünftig scheint. Das zeigt, wie pervers du...
Oft, ja, verstehe ich. Weißt du, was ich mich aber auch noch dazu frage? Und kann sein, dass ich da die komplett falsche
es ist nur ein Gedanke
Meinung
von mir
zu habe.
Ja, es ist nicht meine Meinung,
nein,
Gedanke.
Aber es geht jetzt noch weiter.
Ja.
Und da kannst du mir mal gerne deine Meinung zu haben, weil ich habe das nie verstanden, aber kann auch sein, dass das eine Charakterschwäche bei mir ist.
Ja.
Während die das alles machen, versterben so Elternteile auf beiden Seiten. Und die schreiben sich aber noch herzliches Beileid. Und da frage ich mich, bin ich total bescheuert? Bin ich total bescheuert, dass ich sage, guck mal, ihr beleidigt euch gegenseitig. Du beleidigst seine Frau, die Mutter von seinen Kindern. Ja. Du sagst, seine Kinder sind nicht von ihm. Und umgekehrt genauso. Land, schiebt euch eure Beileidsbekündigung gegenseitig in den Arsch. Was bringt das jetzt noch? Ja, nee, wenn ich mit jemandem auf so einem Kriegsfuß bin, jetzt kannst du sagen, so aus Mafia-Patenfilm, du gehst trotzdem zu der Beerdigung deines Feindes. Wenn sein Vater stirbt. Nein, ich will keinen von meinen Feinden bei der Beerdigung vom Gott bewahre. Ja, ne, wenn einer, da soll keiner hinkommen, mit dem ich verfeindet bin. Ich kacke auf diese Freundlichkeit und morgen sind wir wieder Feinde. Was ist das denn, Bruder?
Es ist geisteskrank. Und vor allen Dingen, über was er sich da teilweise lustig macht. Es geht einmal um dieses Geldding, ne? Es ist so, ja, wir wissen, du hast mehr Geld als Flair. Es ist, glaube ich, auch nicht schwer, mehr Geld als Flair zu haben. Und die andere Sache ist, Bruder, er macht sich über dieses, er geht so in diese Wohnung rein und zeigt, dass diese Tür von innen so mit so Riegeln ist, so, ne, dass du die so verriegeln kannst, die Tür. Und macht sich darüber lustig, dass sie so abwerten, sagt er so, ah, hier hat wohl jemand sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt. Junge, du bist 3-4 Jahre mit Polizeischutz.
Okay, das würde ich aber trotzdem differenziert betrachten, weil er ist mit Polizeischutz gelaufen, er hat auch vor Kamera gehalten und gesagt, ich habe Angst. Flair sitzt bis heute vor Kamera und erzählt uns, ich bin der einzig wahre Gangster-Rapper in Deutschland und ich schlage alle tot.
Ich kenne die Interviews nicht, aber macht er sowas?
Ja, das macht er.
Ja, crazy. Also ich würde gerne mal einen Jesus gegen Flair sehen, 1-1. Ich glaube, Jesus haut in ein paar Sekunden weg.
Ja, auf jeden Fall, guck mal, ja. That's the point, ein ziemlich langer Point. Auf jeden Fall irgendwo enttäuschend, irgendwo auch Entertainment auf höchstem Niveau. Irgendwo bin ich einfach beeindruckt. Kennst du, ich bin beeindruckt.
Du weißt nicht, wohin.
Ich bin einfach beeindruckt von dieser Kalkülart. Es ist so crazy. Aber er muss wirklich, irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Ne, jetzt lassen wir das Thema auch abschließen. Aber Bro, auch wenn jetzt das öffentlich noch mehr oder weniger verschleiert wird oder man nicht das jetzt nicht so Bock drauf hat, dass es rausploppt, was ich auch verstehe, ne, weil man hat sich irgendwo zueinander bekannt und spielt damit auch wiederum anderen Leuten irgendwie in die Hände. Aber Bro, er und Marvin scheinen auch nicht mehr gut zu sein miteinander. Er und Animus sind wieder nicht gut miteinander. Das heißt, er hat ganz plakativ wirklich dieses, ey, ich gehe auf Tour, ich brauche jetzt ein bisschen Team und Leute um mich herum. Hat die Leute mitgenommen, so, und ist danach wieder mit jedem schlecht geworden, aus welchem Grund auch immer, ne, ob es an ihm lag, ob es an der anderen Seite lag. Aber der Typ scheint echt nicht lange mit Menschen zu können und Menschen scheinen auch wirklich nicht lange mit ihm zu können.
Ja, aber dann, kein Vorwurf an die Jungs, die das mitmachen und so, aber ey, seine History, seine ganze Legacy spiegelt das doch wieder, dass er nicht mit Leuten kann, dass er Leute danach verbrennt, unterm Bus wirft und immer nachtritt. Also was hat euch dazu in den Glauben gelassen, dass ihr jetzt eine Ausnahme darstellt?
Ja.
Den Punkt muss man dann auch den Leuten zurückspielen. Weißt du, so, im Endeffekt, wenn du dann mit auf Tour gehst und dann den DJ machst, obwohl du gar keinen Bezug zu ihm persönlich jemals gehabt hast, no front an Marvin, aber hast du gedacht, danach ihr werdet richtige Busenfreunde? Oder ich glaube, er hat es auch mal gesagt, es war für ihn nur so ein Business-Ding oder so. Die haben es beide als Business betrachtet. Aber sagen wir mal so, ich glaube, keiner sollte sich danach wundern, dass die Freundschaft oder diese Kollegialität mit Bushido in die Brüche geht. Mit Herr Ficici, besser gesagt. Ich keine Anwaltsabmahnungsbriefe.
Ja, keine Ahnung. Ey, Digga, vielleicht bin ich derjenige, der falsch durchs Leben geht. So. Ich beachte so auf Emotionen und wenn ich mit Leuten irgendwie 3 Wochen am Stück so ein Erlebnis habe, wie so eine Tour, das war ja auch die Tour seines Lebens. Ja. Bro, ich fühle mich etwas zusammengeschweißt mit den Leuten. Ich könnte mir nicht vorstellen, dann irgendwie 2 Monate später wieder komplett Eiszeit zu haben und mit den Leuten gar kein Verhältnis zu pflegen. Aber anscheinend ist er da ganz emotionslos, ganz kalkül und sagt, ey, das war der Job, das war jetzt mal hier schön für 2-3 Wochen so und jetzt ist das auch wieder vorbei und fertig. Keine Ahnung, vielleicht lebt es sich so besser, ich weiß es nicht, Digga.
Kennst du dieses deutsche Sprichwort, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert? Ja, bei Bushido könnte man echt glauben, der hat das vor. Und der verfolgt diese Leitfaden.
Ja, das ist ja schon passiert und er lebt gerade ziemlich ungeniert. Ihn interessiert einfach nichts.
Er macht. Und am
er redet
Tag
über Dildo mit Adern. Der sitzt bei der Aktionär und sagt, wo er so rein investiert.
Crazy, ne?
Ja,
da gab es vor kurzem so ein Bild von ihm, wie er mit seinen Kollegen in Dubai auf Mountainbike-Tour war. Oder Rennradtour. Bruder, ich bitte dich, Land. Mann, du hast auf Sony Black gemacht, du gehst auf Rennradtour, Digga, machst mir da einen auf Rennradfahrer. Ja. Aber eine Woche später machst du mir wieder auf Sony Black. Ey, ich bitte euch.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr crazy, aber es ist...
Komm, lass mal jetzt das Thema wechseln. Genug über Hefe Chichi geredet heute.
Ja, erzähl, Digga, was geht sonst?
Ja, ey, Digga, ich hab ganz kurz mal in unsere Community reingequatscht, so. Viele haben mich dafür, zu Recht kann man sagen, weil ich meine Meinung hier vertrete, kritisiert dafür, dass ich quasi diesen Shirin-Diss so abgeschmettert habe, so, und gedacht habe, was zum Kotzen, diese Kacke und so. Aber Leute, ich sage euch nochmal eine Sache. Taban und ich sind keine Freunde. Taban und ich haben gefühlt einmal im Jahr schreiben wir uns auf WhatsApp. Du hast mit Taban mehr zu tun. Also quasi, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass ich Taban hier verteidige. Du weißt selber, wie ich mit Taban, was für ein Verhältnis ich seit 10, 15 Jahren mit Taban hatte. Hochs und Tiefs. Ja. Und aktuell ist er ja gar kein Verhältnis da. Wir schreiben uns ganz selten mal bei Instagram. Wie geht's? Was machst du?
Nachdem das heißt, ich hier ab und zu mal aus dem Nähkästchen geplaudert habe, hat sich mein Verhältnis auch etwas abgekühlt.
Auf jeden Fall, ey, guck mal, deswegen habe ich das schon mal nicht gemacht, ne? Das interessiert mich gar nicht. Du kennst mich. Das würde mich nur interessieren, was Taban von mir denkt. Wenn ich das denke, dann sage ich das auch so. Aber Fakt ist nun mal, ich habe ja gesagt, dass Vita eine krasse Rapperin ist. Sie ist nun mal eine gute Rapperin. Aber ich finde es einfach auch cringe, 6 Minuten über Shirin David abzufeuern, so in der Hoffnung, man hat die moralische Keule in der Hand und man schmettert jetzt so mit der moralischen Keule auf Shirin David. Ja, wir haben es verstanden. Sie ist, man könnte ihr viele Dinge vorwerfen, unterstellen, etc. pipapo. Und ich weiß gar nicht, warum man immer bei ihr, aber das ist wirklich das ist meine Meinung, das ist meine ehrliche Meinung. Ich weiß gar nicht, warum man sie immer so für alles maximal so auf den Prüfstand stellen muss.
Dass das moralisch eventuell verwerflich ist und auch unnötig ist, eine junge Frau in dem Alter die ganze Zeit zu diskreditieren, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren, aber um dir trotzdem eine Antwort auf dein Warum gegeben zu haben. Ich glaube, bei ihr ist das so exorbitant, weil sie halt auch diejenige ist, die sich gewisse Dinge auf die Fahne geschrieben hat.
Okay, das ist dann ganz einfach.
Weißt du, weil wenn
das.
du sagst, ich bin diejenige, die sich hier für den Tierschutz einsetzt und dann McDonald's Werbung machst, ja, gehen die Leute drauf, Digga. Wenn du gestern sagst, ich habe mein Auto abgegeben wegen Klimaschutz, das dann rechtfertigst, sogar irgendwann richtig stellst und sagst, ja, in Wirklichkeit habe ich ihn abgegeben, weil er zu auffällig war, und dann holst du dir ein pinkes Auto. Ja, Bro, es ist halt manchmal, aus der Sicht,
ich will so einmal ganz kurz anmerken, aus der Sicht, wie du es darstellst, macht es natürlich absolut Sinn, wenn jemand sich öffentlich hinstellt und für etwas einsteht und dann aber im gleichen Atemzug das Gegenteilige davon tut, ist es verwerflich.
Dazu muss ich aber auch trotzdem zu ihrer Verteidigung irgendwo sagen, sie hat relativ früh, das habe ich glaube ich auch schon mal in einer Episode hervorgehoben, diese Keule auf den Kopf bekommen, wo sie eigentlich noch gar nichts Schlimmes gemacht hat. Ich glaube, damals hat sie sich einmal mit Mert in so einem Video reingesetzt, den sie einfach noch aus älteren YouTube-Zeiten kannte. 2-3 Tage später hat Mert sich dazu entschieden, irgendein homophobes Video ins Internet zu posten und alle ihre Kooperationen sind fast flöten gegangen, nur weil sie einmal neben ihm saß. Mhm. Also sie, bei ihr zeigen die auf jeden Fall schon krass drauf und deswegen hatte sie dann, glaube ich, irgendwann fälschlicherweise, ich finde, das ist ein Fehler, weil du musst auch bereit sein, die Ecken und Kanten in Kauf zu nehmen und auch zu polarisieren, und man kann einfach nicht jedem gefallen, und dazu muss man sich auch mit anfreunden. Aber sie hatte eine Zeit lang den Anspruch, es allen recht zu machen, kein Hate zuzulassen, keine Fläche für Hate zu lassen, und dementsprechend auch in jedem Bereich, aktiven Bereich, Aktivismusbereich, politischen Bereich, den Eindruck zu vermitteln, als ob sie da irgendeine Haltung hätte oder eine besonders woke Person wäre. Was sie halt nicht ist. Und durch das, was sie in der Zeit gemacht hat und dem, was sie dann danach gemacht hat, weil sie auch genauso wie wir eine Person ist, die dem Kapitalismus verfallen ist und
den genießt, wie wir auch tun.
Diesen Flex nach außen trägt und so. Weißt du, hat sie dann wiederum andere Sachen gemacht, und das hat sie dann irgendwann in diesen Widerspruch gebracht. Und ich denke, dass sie mit diesem Hate auch leicht aufräumen kann, indem sie das einmal genauso auch hervorhebt. Indem sie irgendwann mal sich in ein Interview oder in ein Statement setzt, sagt, ey, ich habe irgendwann mal irgendwann, weil ich auch aus dem Mainstream komme, ich komme ja nicht aus dem Hip-Hop, ich komme ja schon aus dieser Welt, wo du glatt gebügelt und clean sein musst. So habe ich die ganze Zeit immer eins auf den Deckel bekommen für Sachen, wo ich vielleicht auch gar nicht so woke bin, weil ich da gar kein Bewusstsein für habe, weil es mich gar nicht interessiert. Ja? Und habe mir deswegen irgendwann zur Aufgabe gemacht, keinen Hate mehr zuzulassen und in jedem Bereich den Eindruck zu vermitteln, als ob ich voll bewusst wäre, aber das bin ich nicht.
Ja, ist auch okay. Ich finde einfach, sie sollte sich davon echt lösen, den Leuten irgendwie so auf jeder Hochzeit so ein bisschen so gefallen zu wollen, weil das wirst du nicht schaffen. Damit wirst du dich selber einfach nur in so eine Position bringen, in der sie jetzt, wie du jetzt das nochmal dargestellt hast, erklärt hast, so sich befinden. Und ey, Digga, guck mal, das Ding ist, man kann sie ja natürlich kritisieren und das ist auch völlig legitim, aber weißt du, was mir so, das ist mir bei uns beiden jetzt gerade auch aufgefallen, wo wir jetzt über Bushido und dieses ganze Rheinmetall-Ding geredet haben, habe ich extra nochmal erwähnt, dass wir zum Beispiel diese Handy-Dinge haben. Ne? Natürlich ist das nicht im Verhältnis so zu setzen, aber man könnte jetzt noch trotzdem diese Sachen weiterspielen und sagen, Fahr, du investierst in Immobilien. Das ist auch mit Wohnraum von Leuten zu spekulieren teilweise, weißt du, und darauf Profit zu schlagen. Man könnte das auch verstaatlichen und sagen, nein, alle sind gleichberechtigt. Also man kann diese Kapitalismus- und Moralgrenze unendlich spinnen, bis in ein Dilemma rein. Und das ist das, was mein Problem ist mit diesem Song von Vita, weil sie zeitgleich für Katja Krasavic Sachen macht, Sachen schreibt, Sachen tut und mit auf Tour geht. Und warum ist das dann weniger zu kritisieren als das, was Shirin macht? Weil Katja vielleicht nicht sagt, ich bin pro Tierschutz und dann mit einem Pelzmantel rumläuft. Also ich will gar nicht Katja jetzt anfangen zu kritisieren. Ich will das nur in eine Waagschale 100%. Legen.
Aber genau das, was du zu Anfang gesagt hast, ist mein Problem mit den allen. Also ich habe gar kein Problem mit den allen. Ich Respekt an alle. Und
ich auch.
Viele von denen kennen mich auch persönlich. Und
gib
wissen,
mir
dass
ein
ich
Like
auch,
bei Facebook.
Wissen
und
auch, dass ich immer Gentleman-like und korrekt gewesen bin. Ja. Deswegen, das ist kein persönliches Problem. Aber ey, ich habe auch ein Standing. Ich stehe in der Öffentlichkeit. Auch für etwas. Ja. Und eine Sache gefällt mir nicht, und das ist genau das, was du zu Anfang gesagt hast, dieses auf jeder Hochzeit tanzen wollen. Haben wir auch schon mal besprochen. Und da fange ich an, so ein bisschen dieses bittere Aufstoßen zu haben und dann auch mal was negativ Behaftetes zu sagen. Weil, schau mal, ich habe akzeptiert, ich hatte irgendwann mal vor 2-3 Jahren auch irgendwann mal kurz die Idee,
mich ein bisschen Mainstream-tauglicher zu machen, sage ich mal. Ich dachte mir, ey, guck mal, ich habe jetzt viele Künstler rausgebracht, viele erfolgreiche Künstler, viele, die auch rasiert haben, und ich habe auch selber ein Standing, ich bin jetzt auch nicht irgendjemand. Warum sitzt jemand wie ich nicht mal in der Jury von Voice of Germany? Okay, aber ich habe relativ früh erkannt, bam, wenn du in dieser Welt akzeptiert werden möchtest, musst du den Bushido machen. Anders geht's nicht. Da geht's nicht nur, ey, guck mal, ich bin Mensch, ich habe meine Ecken und Kanten.
Oder die softe Version Motrip.
Okay, ja, genau. ihr könnt mich durchleuchten, vielleicht gibt's Sachen, die fragwürdig sind, aber wenn ihr ein bisschen mal tiefer reingeht, werdet ihr sehen, dass ich keine Person bin, vor der man sich fürchten muss, oder auch keine Person bin, die irgendeine Gefahr für euch mitbringt. Nein, Pam, das reicht nicht aus. Du musst nicht tauglich machen für die. Du musst wirklich teilweise auch Werte und Dinge, die nicht mal schlecht sind, zu denen du stehst, bereit sein, über Bord zu werfen. Pam, du darfst kein Statement für Palästina machen, wenn du in dieser Welt stattfinden möchtest. Ja. So, und ich habe es akzeptiert und mir ist es auch egal. Ich habe keinen Anspruch daran. Ich habe es Gott sei Dank geschafft, Euro-Millionär in Deutschland zu werden, ohne mich. Eigentlich, das habe ich mir letztens bewusst gemacht. Was bedeutet Mainstream eigentlich? Alle, die Mainstream stattfinden, finden da drin statt, weil die sagen, ey, unser Geld ist hier drin. Wenn wir nicht mehr Mainstream sind, verdienen wir kein Geld. Ey, geil, ich habe es geschafft, dieses ganze Geld, dem ihr hinterher rennt, zu verdienen und zu rocken, ohne dass ich überhaupt in diesem Mainstream stattfinde. Deswegen brauche ich jetzt auch nicht auf den letzten Metern mir einen letzten Ego-Push damit zu holen, dass ich in irgendeiner Jury sitze. Scheiß drauf, Alter. Wenn es nicht klappt, klappt's nicht.
Kennst du diese berühmte Punchline damals? Nicht berühmte Punchline, diese von den absoluten Beginn. Mit Hemd und Chips nach oben ist kein Clou. Klettern ist Sport, brauche ein paar und Schuhe. Jeden Tag sehe ich sie, doch sie ticken nicht mehr. Was geht auch nur auf die Blicken nicht mehr.
Nee, kenne ich nicht.
Auf jeden Fall, sorry, ich wollte einfach gut.
Nein, alles gut. Aber was
mein Deutschrap-Knowledge
Deutschrap-Kenntnis ein bisschen.
Ja, worauf ich hinaus will, ich akzeptiere das. Das ist nicht mein Range. Ich finde dort nicht statt, Bruder. Ich brauche auch deswegen niemals auf A-Promi, A-Promi Plus in Deutschland zu machen, weil A-Promi Plus bedeutet, dass du dort bist.
Aber das erlaubt dir auch viele Freiheiten.
Das erlaubt mir auch viele Freiheiten. Aber die, jetzt nicht nur auf der Seite, sage ich mal, ob es Shirin ist, ob es auch Katja ist, viele, viele, auch in anderen Bereichen, auch andere Menschen, ne, wollen immer alles. So, Alter, ihr sitzt in den Jurys, ihr habt die fetten Werbekooperationen. Guck mal, macht das alles und wallah, ich respektiere euch. Kommt nur nicht in meine, kommt nicht auf mein Feld.
Kommt nicht dahin.
Kommt nicht auf mein Spielfeld und seid der Meinung, dass ihr auf meinem Spielfeld was zu kamellen hättet. Die Realness hab ich.
Genau, so sieht's aus.
Ihr seid Superstars.
Sag's nochmal.
Ihr seid Superstars, ich bin kein Superstar. Ihr macht Arena voll, ich mach nicht Arena voll. Aber dieses geil. Ding, ja. Realness, MCing, Hip-Hop-Legacy,
Knowledge.
Respekt innerhalb der Hip-Hop-Szene.
Culture.
Das gehört alles. Euch nicht, nein, das steht euch auch nicht
richtig.
Zu. Punkt aus Ende, Bruder. Genauso wie mir das andere nicht zusteht. Ich, guck mal, ich komme doch auch nicht in euer Douglas-Meeting und setze mich dahin und sage, ey Leute, ihr müsst mich jetzt auch berücksichtigen. Ich habe nichts damit zu tun. Bro, genauso wie ich mir das nicht einfach so ergattern oder erkaufen kann, kannst du dir die Hip-Hop-Credibility, das, was ich mir holen musste mit zwölf Jahren aus dem Haus schleichen und auf irgendwelche Jams gehen, wo die meisten 20 Jahre älter sind als ich und nach Bier stinken, Alter, und mich dazwischen irgendwie durchkämpfen, damit ich einmal ins Mikrofon gehen darf oder irgendwo anklopfen. Bitte, bitte, darf ich auch hier aufnehmen? Nein, verpiss dich, Land, du bist nicht mal 13 am Nachmittag. Diese Scheiße musste ich machen, Bruder. Und das musste ich nicht nur ein paar Tage machen. Ich musste es jahrelang machen und kämpfen und hustlen und tun. Okay? Und ich verstehe, dass die ein oder andere Frau denkt, diesen Hustle auch hinter sich zu haben, weil sie als Frau in eine Männerdomäne reingegangen ist und nicht sofort alles nach ihrer Pfeife getanzt hat oder die vielleicht mal in dem einen oder anderen Studio saß, wo man sie als Frau despektierlich behandelt hat. Ja, das hat aber wahrscheinlich auch jedes Mädchen erlebt, was zu tief in einen Backstage-Bereich gegangen ist von einem Hip-Hop-Konzert. Das ist nicht Deuce Pain. Da kannst du mir nicht erzählen, dass das bedeutet hat, dass du für deine Legacy geblutet hast. Bluten bedeutet wirklich Kacke. Kacke fressen, sich unter den 5 Songwritern den Besten rauszupicken und den besten Produzenten rauszupicken und sich das beste Match rauszupicken und dann vielleicht 3 Jahre auf der Suche zu sein, bis man dieses Match hat, das ist kein Hustle, das ist eher ein Privileg. Ja? Ein Privileg, was ich nie besessen habe. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen sage ich einfach nur, das ist ihr gegenüber und das ist auch allen anderen gegenüber und das ist kein böses Blut. Und deswegen mag ich es auch nicht, wenn ich dann das Gefühl habe, dass Leute, weil ich hier in diesem Podcast so ehrlich bin, ihr persönliches Verhältnis zu mir anfangen zu verändern. Alter, dann seid ihr nicht fair, dann seid ihr nicht cool. Das ist nicht cool. Ich kann mich zum Beispiel sehr gut daran erinnern, wie ich 100 Bars Final Kill, das kam 2020, kam das raus.
Ja.
Und ich weiß noch ganz genau, damals hat mich Shirin zum Beispiel dazu geschrieben gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, ob das WhatsApp war, ob das Instagram war. Sie hatte mir geschrieben, ey, das ist unfassbar krass. boah, wie geisteskrank. Ey, sorry, sei mir bitte nicht böse, aber ich kann es nicht, ich habe es nicht mal gefragt.
Ja, ja.
Sie hat mir von selbst Props gegeben und hat dann am Ende geschrieben, aber ich kann es nicht posten.
Ja, das muss ich auch gleich eine Geschichte erzählen.
Aber ich kann es nicht posten, weil du sagst, ich habe am Ende diese Stelle, komm, im Eifer des Gefechtes, dieses Restes, also Eifer des Gefechtes, ich reime darauf 24 Zeilen lang und in irgendeiner Zeile sage ich, zerreiße euch Faggots in meine with the bandits. Sagt ihr, du sagst da Faggots. Ich so, was meint sie damit? Und dann habe ich erst begriffen, dass Faggots anscheinend Schwuchteln bedeutet. Für mich ist das einfach nur ein amerikanischer Hip-Hop-Begriff. Ich kenne das von Army-Rappern. Und ich war hier überhaupt nicht böse. Also sie hat mir quasi gesagt, guck mal, ich bin Hip-Hop. Also ich bin so Hip-Hop, dass ich eigentlich verstehe, dass das unfassbar krass ist. Aber ich kann es nicht posten, weil ich werde deswegen Probleme kriegen. Ich war dir nicht böse deswegen, weil ich respektiere und verstehe, ja, dass du dich dadurch in Gefahr begibst, ne? Okay? Und trotzdem gebe ich dir eine Woche später Props für deine Bars oder für das, was du da gerade machst, obwohl eigentlich genau das der Beweis dafür ist, dass du nicht so Hip-Hop bist, wie du tust. Weil wenn du diese Kunstform nicht supporten kannst, weil du Angst hast wegen diesem einen Wort, ey, dann bist du anscheinend in einer anderen Welt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe.
Worauf ich hinaus will, ist, alle stehen hinter ihrem Standing und achten auf alles. Und ich bin denen auch nicht böse. Ey, ich habe auch ein Standing. Vielleicht bedeutet mein Standing nicht, dass ich, wie gesagt, in der Jury von da sitze oder sonst was. Aber ich bin ein verfickter MC. Und an dem Tag, an dem ich dir beispielsweise Props für deine Bars gegeben habe, habe ich 70 Nachrichten von Leuten bekommen, okay, die mich dafür verflucht haben, dass ich meine Hip-Hop-Werte verraten habe.
Verstehe ich.
Weißt du was? Ich habe an dem Tag einen Fick drauf gegeben, weil einem Freund oder dir einen Gefallen zu tun,
war mehr wert.
War für mich mehr wert, als meinem Standing gerecht zu sein. Ihr habt mir in den letzten Jahren aber ganz oft bewiesen, dass eurem Standing gerecht zu sein für euch das Wichtigste ist. Und ich respektiere das. Deswegen seid ihr so gut in eurem Geschäft. Ich habe mir ein Vorbild an euch genommen. Ich mache das auch so jetzt. Ich bin meinem Standing als allererstes gerecht. Und PA Sports steht für schonungslosen Real Talk. Kein Blatt vor dem Mund. Und wenn ich hier im Podcast sitze und was zu sagen habe, dann sage ich es. Und wer deswegen persönlich mit mir ein Problem haben will, kann mich nur akzeptieren, solange ich ein Ja-Sager bin und seiner Agenda folge, sein Interesse befeuere. Ich habe von niemandem sein Interesse zu befeuern, genauso wie niemand mein Interesse befeuert hat. Wer deswegen mit mir nicht mehr down sein möchte, Bol Chance. Ja, Herro, ja, Mero. Was sollen wir machen?
Hast du gut auf den Punkt gebracht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Die Leute achten auf ihr Standing. Das ist denn wichtiger, als eigentlich ihren Gefühlen oder ihren Antrieb zu folgen. Die Leute schützen ihr Geschäft, weil sie Mainstream sind. Weil sie nicht so wie du und ich Urban-Künstler sind, die einen Fick geben und sagen, ey, erstmal kommt meine, sag ich mal, meine Werte, mein dies, das und dann mein Charakter und danach kommt das, was ich mir vielleicht damit verbaue. Wenn du eine Shirin David Props gibst, hast du genauso viel mit Shitstorm zu tun, wie wenn sie dir Props geben würde. In keinem anderen Verhältnis wird das zueinander stehen.
Boah, hast perfekt gesagt. Ja? So, aber wenn, ja.
Ey, Bruder, ich muss eine Geschichte von Shirin einmal jetzt hier auch auspacken, damit die auch Leute checken, damit die das nicht, dass ich hier irgendwie so ein Shirin-Defender bin. Bruder, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Irgendwann hat sie für mich einfach einen Song gepostet. Also sie hat einen Song von mir genommen und in ihrer Insta-Story gepostet, als ich einen Song rausgeballert habe.
Sie hat doch, glaube ich, auch mal in diesem Video, wo die so zu Deutsch rappt.
Genau, hat die auch zu so Junge ohne Herz so performt.
Ja, ich glaube schon.
Aber warte ganz kurz, Bruder, das wird richtig cringe, Bruder. Und ich fand das so cool von ihr, dass sie einen Song einfach von mir gepostet hat, so um dafür Werbung zu machen, den ich rausgebracht habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da einen Tag an demselben Tag mit Taban geredet habe, dass sie diesen Song auf dem Schirm hatten, dass sie es gemacht haben. Für sie war es wahrscheinlich so eine Banalität, einfach hier, ich gebe dem Jungen Props, ich poste seinen Song, dies mit Swipe Up, dies, das. Hat sie wirklich gemacht. Und dann kam ihr Album raus. Und dann habe ich gedacht, Digga, als Gentleman, du revanchierst dich jetzt. So wie das früher auch in der Hip-Hop-Szene war. Man ist losgegangen, hat das Album gekauft und hat das so gezeigt.
Ja.
Dann habe ich das gemacht in der Story und habe sie markiert. Habe das Album gezeigt, wie ich zum Regal gehe, das bei Mediamarkt kaufe und dann an der Kasse habe ich das nochmal gezeigt mit Kassenbeleg drauf. Mit dem Kassenbeleg drauf. Also ich habe es gekauft, ich habe es nicht geschenkt bekommen, das war doch damals so. Man hat immer den Kassenbeleg dazu gezeigt, damit die Leute checken, ich soll es kaufen gehen. So supportermäßig. Da repostet sie das und sagt so, hier eigentlich will ich das supporten, aber ich darf ja nicht, weil ich bin Mamas braver Sohn und zeige keine nackten Frauen auf dem Cover. Die ist davon ausgegangen, dass ich das Cover so abgedeckt habe mit dem Kassenbon, weil sie nackt auf dem Cover zu sehen war. Sie saß da so drauf und das war so transparent zu sehen, so ihre Beine waren zu sehen. Da habe ich dir geschrieben, ich sag, geht's dir noch gut? Ich habe gedacht, ey, was?
Ehrlich? Ja, das ist hart. Also, dass du trotz dessen so positiv echt seit Wochen hier im Podcast, ist krass, hätte ich nicht von dir erwartet.
Weißt du? Hättest du mal...
Alter, das ist maximal beleidigend.
Ne? Und sie hat dann quasi noch so geschrieben, so einen auf, ich mache einen auf guter Junge, bla bla. Da habe ich dir geschrieben, sag ich, ey, geht's dir gut? Ich habe doch dein Cover ganz normal gezeigt. Warum soll ich das Cover denn jetzt einen auf... Dann hat sie es auch, glaube ich, weggemacht. Aber das war schon echt, da habe ich mich echt verarscht gefühlt. Da dachte ich mir so, was denn mit der los, Digga, Alter? So.
Ja, es sagt ja mehr über sie. Das heißt ja wirklich, in ihrem Kopf sind Dämonen.
Ja.
So, ne, du postest das so und du denkst dir gar nichts dabei. Und für sie ist da ein politisches Statement mit drin. Ja, man kann dieses Feminismus-Ding und wir sind die Unterdrückten und keine Ahnung, man kann sich das auch zu Kopf steigen lassen, Alter. Aber gut, man weiß ja auch nicht, was sie erlebt hat, Bruder. Ja, vielleicht hat sie gut in diesem Bereich so viel erlebt, wie ich hier in Essen in anderen Bereichen erlebt habe. Gott weiß, Alter, wenn ich. Keine Ahnung.
Man geht mehr sprühen, Leute. Geht wieder mehr sprühen. Ja, mehr kann ich euch nicht sagen.
Okay, ey, bevor wir zu den anderen Themen kommen.
Aber warte, ich muss auch eine cringe Situation von mir rausballern. Bruder, das ist wirklich lustig. Die Leute stehen ja immer auf so Insider-Stories.
Ja,
ne?
Ja.
Ich bin irgendwann bei Universal. Ich weiß gar nicht, was ich da geklärt habe. Die so, ey, wir gehen gleich auf ein Nicki Minaj-Konzert. Kommst du mit? Ich sag so, boah, ich bin eigentlich nicht so der Typ. So jetzt so. Ja. Die so, ja, wir haben Loge, dies, das. Ich sag, komm, ich komm mit. Amanas Tochter, ab in die Loge. So, ich bin mit euch. Wer was will, soll kommen. Die geben mir so ein Bändchen auf dem Weg dahin, ne? Machen so, die so, mach das drum, damit du in diese Loge reinkommst. Ich sag, kein Problem. Ich komme in diese Loge rein. Ich gucke in dieser Loge, sind voll viele Promis. Ich denke mir erstmal nichts so, ne? Da kommt mir jeder entgegen, Bruder. Von Paulina Rosinski bis.
Warum machst du die mal zu Paulina Rosinski, Alter? Paulina
Rosinski.
Heißt die Rosinski?
Bruder, ich kenne mich nicht so aus. Paulina, die ist auch ganz nett. Ich habe die auch mal danach getroffen. Super liebe Person. Auf jeden Fall. Und solche Leute, ne, dieses Kaliber von Promis kommt mir so entgegen, ganz viele Influencerinnen. Ich denke mir so, boah, Universal macht ja aber eine krasse Party, ne? Irgendwann kommt Shirin auch und ich gebe Shirin ganz normal die Hand. Und auf einmal höre ich so, Happy Birthday, Shirin. Und ich gucke so die Leute so an und dann begreife ich die Situation. Es ist gar keine Universal-Raum, es ist Shirin Davids Geburtstagsraum. Und ich bin einfach uneingeladen in diesen Raum reingegangen und habe mir nicht mal Geburtstag Glück, alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Und immer sehe ich auch Taban hinten so stehen. Ich sage, Taban hat Shirin Geburtstag? Also ja, das ist unser Raum, wir haben den gemietet. Ich sag nein. Sag mir nicht, ich bin auf Shirin Davids Geburtstag gekommen, ohne ihr alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Nicht mal eingeladen. Ich hab mich so geschämt, Bruder. Ich hab mich so geschämt. Ich hab nur den Moment abgewartet, dass alle nach vorne gehen, um sich Nicki Minaj anzugucken. Ich hab mich einfach so aus dem Staub gemacht, ohne was zu sagen, Bruder. Ich hab mich so geschämt, Alter.
War das vor dieser Posting-Geschichte?
Kann ich mich nicht mehr erinnern. Kriege ich nicht mehr so zusammen.
Okay, krass. Alter, ja, ey, Bro, bevor wir weitermachen. Heute haben wir wieder unseren Werbepartner Finanzguru am Start. Und wer könnte da mehr im Thema sein als meine Wenigkeit, PA Sports und der Immobilienexperte, Unternehmer und Sparfuchs Fahrt.
Jawohl, Leute. Aber auch als Finanzprofi kann es natürlich jedem mal passieren, dass der Überblick über die Finanzen etwas flöten geht. Da kann einem die Finanzguru-App helfen, die Kontrolle über die Kohle zu behalten. Die App ermöglicht es, Konten, Kreditkarten, Depots und Kryptobörsen zu bündeln, sodass man alle Einnahmen und vor allem die Ausgaben immer im Blick behält.
Ja, voll. Böse Überraschungen auf meinen Konten sind auch gar nicht mein Ding und trotzdem habe ich keinen Bock, ständig auf die Zahlen zu glotzen. Was das angeht, analysiert Finanzguru Plus für nur 2,99 im Monat dein Kaufverhalten und hilft, überflüssige Verträge zu kündigen. Denn wenn da mal was untergeht, wird ein Abo-Flex auch schnell zu Abo-salzig.
Und FARD wird nicht gerne zu FNASISI.
Ja, auf jeden Fall.
Mit Finanzguru Plus erhältst du zudem Budgetanalysen und den ein oder anderen Finanztipp. So behältst du die Kontrolle über deine verfügbaren Einnahmen, bekommst Budgetvorschläge und detaillierte Einblicke in dein Kaufverhalten, mein Lieber.
Jetzt habt ihr die Chance, Leute. Ladet die Finanzguru-App herunter, verknüpft euer Konto und klickt auf das Profilbild oben rechts auf dem Homescreen, um den Gutscheincode einzugeben.
Mit dem Code GERMANY könnt ihr 3 Monate lang Finanzguru Plus kostenlos nutzen. Also Freunde, immer schön auf die Kohle achten. Alle Details auf finanzguru.de und in den Shownotes. Ihr wisst Bescheid.
Bin ich sehr froh, dir, unseren Technikleuten, die hier heute mit anwesend sind und vor allen Dingen der Community zu verkünden, dass ich es geschafft habe.
Was?
Ich habe es geschafft.
Ja?
Ich habe es geschafft.
Hast du es geschafft?
Was habe ich geschafft? Das zeigt mir, dass du so emotionslos in unseren Gesprächen bist, Alter. Für mich ist das wie so ein roter Faden, den ich hier seit Wochen durch...
Du hast den Katalog verkauft.
Ja, das habe ich auch gemacht jetzt. Aber ich habe es geschafft, Bruder. Ich habe das Album geschafft.
Du bist fertig?
Ja. Und nicht nur, ich bin nicht nur fertig. Fertig war ich schon oft in meinem Leben.
Ja.
Ja. Und ich war auch schon oft fertig in meinem Leben und habe mir selbst eingeredet, den Vorgänger getoppt zu haben und das beste Werk gemacht zu haben, welches ich je produziert hätte. Diesmal habe ich es aber wirklich. Und jetzt vergesst mal auf besser oder schlechter. Wir haben darüber gesprochen, dass es mir einfach wichtig gewesen ist, einmal dieses Album hinzubekommen, in dem der rote Faden wirklich schlüssig ist und man eine Symbiose aus diesen beiden Facetten von mir spürt und das nicht nur wie so eine Schizophrenie wirkt, sage ich mal. Und ich habe es wirklich hinbekommen.
So, ich habe es wirklich hinbekommen und ich war jetzt zuletzt in Berlin bei Mixo. Also ich war nochmal 3 Tage bei Checker, wo übrigens die 250 Bars fertig geworden sind.
Yeah.
Und bin anschließend nach Berlin zu Mixo. Und wir haben da quasi noch einen Song finalisiert, der schon fertig war. Also es ging jetzt nicht darum, neue Musik zu machen. Und der letzte Tag war wirklich nur noch, wie soll ich sagen, er hat einige Songs auf dem Album produziert, aber ist trotzdem so von außen. Er blickt da sehr objektiv drauf. Und dann habe ich ihn quasi genutzt, um so ein bisschen meine Tracklist zusammenzustellen und auch einfach ganz hart urteilend Entscheidungen zu treffen, was Songs angeht. Und durch die Session bei Checker sind 3, 4 neue Songs entstanden. Das klingt so total bescheuert für die Leute, aber dadurch ist wieder alles durcheinander geraten. Ich war so ziemlich safe und dann sind so 4 Songs entstanden, die richtig stark sind, aber die, wenn du sie mit reinwirfst, mit dem ganzen Rest auf einmal, es fing an, wieder langsam zu einem Kuddelmuddel zu werden. Und deswegen war ich dann da mit, sage ich mal, ich glaube 21 oder 22 Songs. Ich habe gesagt, Bro, so, ich bin mir sicher, dass ich es diesmal geschafft habe, aber ich auf den letzten Metern kann ich es jetzt nur noch verkacken, indem ich jetzt die Anordnung nicht richtig mache oder mich von dem einen oder anderen Song, von dem ich mich eigentlich trennen müsste, aufgrund subjektiver Gefühle nicht trenne. Und ich möchte jetzt, dass du das ganz Kalkül hier mit mir bewertest. Und dann haben wir uns daran gemacht. Und ich weiß Josh seine Meinung wirklich sehr zu schätzen, weil wir auch seit Tag 1 miteinander Musik machen. Er hat mir hinterher auch nochmal gratuliert und gesagt, ey, das ist wirklich dieses Ding, was du immer machen wolltest. Und es hat auch nicht viel gebraucht. Und das ist jetzt der Schlusspunkt, zu dem ich kommen will, an alle Musiker, die sich für sowas interessieren, falls es überhaupt noch Musiker da draußen gibt, die an klassischen Alben arbeiten und so das Anordnung und Songlänge und das muss wie ein Film sein und so. Es hat eigentlich nur die Entscheidung gebraucht, mich von gewissen Dingen zu trennen. Zum Beispiel mein letztes Album Life is Pain, was im Jahr 2023 im Sommer rauskam, ist jetzt gut 1,5 Jahre her. Ich mag das Album überhaupt nicht. Ich hasse das Album, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ich habe ein riesiges Problem mit diesem Album. Warum? Weil ich mich dem Chaos am Ende einfach geschlagen gegeben habe. Ich sag, das Album ist ein Bombenalbum, grundsätzlich. Du müsstest aber 6 Songs runterwerfen. Also wenn du 6 Songs runterwirfst und dort ein bisschen auf die Anordnung achtest, hast du da wahrscheinlich auch schon diesen roten Faden. Aber das Problem ist, dass ich so viel Musik mache und mich auch in meine eigenen Songs, ich bin mein eigener größter Fan, kennst du so? Ich verliebe mich in vereinzelte Songs und kann mich dann nicht mehr davon trennen, obwohl es eigentlich ganz leicht ist, sich davon zu trennen, weil sich von dem Song zu trennen, ihn von der Tracklist zu werfen, heißt ja nicht, dass der Song tot ist. Du kannst ihn ja immer noch rausbringen oder irgendwann auswerten oder sonst was. Lass ihn doch. Werf ihn weg, wenn du dir ein bisschen unsicher bist. Genau dieser Song, wenn du in einem Jahr wieder an einem Album sitzt und der immer noch heiß ist, dann weißt du, dass dieser Song wirklich gut war. Und das habe ich bei Life is Pain nicht gemacht. Ich habe am Ende einfach wirklich 21 Songs oder so draufgenommen und ich war nicht bereit, mich von einem einzigen Song zu trennen. Deswegen ist es wie so eine Achterbahnfahrt. Bei diesem Album wäre einfach nur weniger mehr gewesen. Hätte ich auf bestimmte Sachen verzichtet, wäre das sehr knackig wahrscheinlich gewesen. Und das habe ich diesmal einfach gemacht. Und es brauchte nur, zum Beispiel, ich habe gesagt, ey, so ein Album, wie ich es im Kopf habe, das klingt total doof, aber ab 17 Songs ist zu viel. Weil ich habe das Gefühl, ab 17, 18, 19 Songs kannst du das gar nicht mehr in einem Guss hören. Du weißt bei Song 16 gar nicht mehr, was die Emotion bei Song 7 gewesen ist. Das heißt, so das Längste vom Längsten sind 16 Songs, finde ich, für ein knackiges Album. Noch besser sogar 13, 14 Songs. Das werde ich wahrscheinlich niemals schaffen, weil ich einfach zu viel mache und das dann zu viel trennen ist. Aber ich saß dann da mit 21, 22 Songs und ich musste mich einfach nur mit dem Gedanken anfreunden, dass gewisse Songs auf diesem Album einfach nicht zu verloren haben. Auch wenn ich sie mag. Und das war dann einfach nur so dieses, als wir das rausgeworfen haben, dann irgendwie angeordnet haben und er dann auch von außen mir gesagt hat, ey, mach das doch so, wo ich einfach nicht den objektiven Blick drauf hatte und wir uns das dann fertig angehört haben, das war einfach so für mich, Alter, ich hab's geschafft und ich schwöre es dir, ne, mir ist scheißegal, was mit diesem Album passiert. Mir ist es sowas von scheißegal, aber was mit diesem Album passiert.
Lass mich da kurz einhaken. Willst du das verfolgen, was du letztes Mal schon angekündigt hast, diese teuren Videos?
Ich werde... Jetzt werde ich wahrscheinlich genau das machen, wovon du mir abgeraten hast. Was heißt abgeraten? Du hast zu mir gesagt, dass wenn ich anfange, dass ich das dann so komplett durchziehen muss als CI. Das Album, das werden die Leute dann, wenn es soweit ist, erfahren. Die Promophase, wenn du es so nennen kannst, teilt sich quasi in 2 Phasen ein. In eine Vorphase, wo noch ein bisschen ungewiss ist, wann das Album rauskommt, wie das Album heißt und so. Ich werde nicht alles direkt von vornherein announcen, aber schon Songs droppen. Und diese Songs haben so einen Impact, dass sie eine teure Visualisierung brauchen. So, ja. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen günstiger werden. Ich habe, glaube ich, immer gute Videos gemacht, ne? Ja, aber ich werde auf jeden Fall am Anfang, denke ich, ein gewisses Statement setzen.
Hier bin ich, Abo Flexus. Für eure Augen.
Aber es gibt auch Songs, zum Beispiel, wenn du so einen deepen Song wie Der Junge ohne Herz hast, ne? Ja. Oder einen Song wie Reich und Schön, sage ich mal, beispielsweise. Das sind so Songs,
du brauchst kein teures Bild, um den Song transportiert zu bekommen, weil der Song selber schon sehr viel macht. Das heißt nicht, dass die Songs, denen ich jetzt ein teures Video verpasse, selbst nicht viel machen, aber die Songs sind halt wie Actionfilme.
Ja, verstehe.
Und deswegen brauchst du auch einen Actionfilm, der das Ganze visuell untermalt, sonst brauchst du kein Video dazu zu drehen. Das ist so der Punkt. Aber es freut mich auf jeden Fall, den Leuten verkünden zu dürfen. Ich hab's hinbekommen, ich bin meinem Anspruch gerecht geworden. Auch nicht so wie das ein oder andere Mal, dass ich es mir selbst einrede und blind reingehe. Ich bin so richtig überzeugt und selbstbewusst bei diesem Projekt, ähnlich wie 2020, 2021 bei Streben nach Glück. Und deswegen freue ich mich sehr. Ich bin sehr stolz auf mich und dass das künstlerisch so geworden ist, wie ich mir vorstelle, hat für mich auch 100-mal mehr Bedeutung wie das, was jetzt wirtschaftlich damit passiert. Klar, man wünscht sich, dass das erfolgreich ist, weil gerade wenn du
dass man quasi auch mal einen Platz neben Herr Fischischi bei RTL bekommt.
Genau, kennst du das, wenn du mit einem Ding künstlerisch erfolgreich bist oder also künstlerisch voll zufrieden bist, dann der Erfolg aber nicht mitspielt, dann hast du trotzdem irgendwas, was diese ganze Sache so ein bisschen trübt. Voll. Wenn beides zusammenkommt, dann ist es natürlich wunderschön.
Der absolute Moment.
Ja, ja, und wir hoffen, dass dieser Moment kommt, aber wenn nicht, wir haben es auf jeden Fall als Artist hinbekommen. So, ne, das freut
das
mich.
Das freut mich für dich. Wann geht's los? Gibt es schon so eine richtige, also nicht richtige, so eine ungefähre...
Es wird diesen Monat auf jeden Fall noch losgehen.
Ja?
Ja.
Ich bin gespannt, Digga. Ich denke, viele deiner Fans freuen sich. Viele Elfner-Siese-Fans können auch was mit deiner Mucke anfangen. Deswegen denke ich, wird das schon ganz interessant für unsere Community.
Ja. Yes, sir. Ja, was haben wir noch? Hast du noch irgendwas aus der Hip-Hop-Bubble, bevor wir also was jetzt aufs Geschehen der Weltbühne gehen?
Natürlich an dieser Stelle Rest in Peace Quincy Jones, ne? Einer der, sage ich mal, sehr viel Einfluss, großen Einfluss, wenn nicht sogar den größtmöglichen Einfluss auf Leute hatte, die wiederum die Hip-Hop-Szene geprägt haben.
Hast du mir letztens erzählt, dass Michael Jackson einmal Tupac gehauen hat?
Nein, das war was anderes, eine andere Geschichte. Michael Jackson und der Prinz, die hatten
das. Das hast du mir erzählt, aber ich habe es irgendwo anders gelesen. Michael Jackson hat einmal Tupac angegriffen, weil er mit der Tochter von Quincy Jones zusammen gewesen ist und mit ihr Scheiße gebaut hat.
Nee.
Und Michael Jackson hat so zu Quincy Jones aufgesehen, dass er das nicht akzeptieren konnte. Und der war wohl bei irgendeiner Veranstaltung, wo Tupac auch war, mit dieser Tochter, wie heißt die, Kadira? Ach, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Die hat auf jeden Fall so einen wilden Namen. Und da gab es dann wohl eine Auseinandersetzung zwischen denen, so toxischer Beziehungsscheiß. Und dann hat er sich Tupac vorgeknöpft.
Nein.
Michael Jackson.
Michael Swingang, hör mal zu, du Pisser. Wenn du nur einmal hier Welle machst, haust du die Zähne raus draußen. Genau. Denk nicht, weil wir auf Deppis sind, mach ich nicht wie früher. Du packst so, scheiße, ey Bruder, komm runter.
Meinst du, Michael Jackson hat so unter den Gangster-Rappern und Rappern, trotzdem, weil der Michael Jackson ist, so einen Abi-Status genossen? Oder haben die gesagt, ach,
okay. Ich glaube, zu seiner Prime-Zeit eher nicht. Da war das so verhöhnt, verpönt, so wie MC Hammer. Oder Vanilleeis. Aber heute so rückwirkend drauf, so ist das eigentlich alles. Also Michael Jackson, ich will dich jetzt nicht mit MC Hammer und MC Vanilleeis vergleichen, aber es war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt damals so zu Teenie-Schwarm, als dass die Rapper das cool fanden oder sich damit so exposen konnten. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein würde jeder sagen, Michael Jackson ist eine absolute fucking Legende.
Ja.
Ich weiß, welcher kleine Junge hat nicht zu Hause vom Spiegel zu Michael Jackson die dann getanzt. Hat sich so in den Schritt gegriffen. Wow!
Was haben wir hier auf unserem schlauen Zettel noch stehen? Capital Bra ist zurück bei Team Kuku. Also ich weiß gar nicht, ist das offiziell announced oder bahnt sich das nur an? Ich weiß es nicht genau, aber hast du da irgendwelche Gedanken
zu? Ich habe da keine Gedanken zu, ich habe auch keinen Bezug dazu, aber wenn es so sein sollte, wünsche ich allen viel Erfolg und freue mich für alle, weil alte Weggefährten, wenn niemand zusammenkommt, ist doch mal schön für alle. Und ich glaube, die haben auch mal eine Zeit lang gut Gas gegeben gemeinsam. Ja.
Ich muss jetzt leider Gottes den Miesepeter machen und meine Gedanken dazu äußern. Ja. Aber jetzt gar nicht im Sinne von Fitna oder sonst irgendetwas. Meine Gedanken dazu beziehen sich jetzt auch nicht in direkte Form auf Capi oder auf das Team Coco-Konstrukt an sich, sondern auf ein allgemeines Phänomen, was ich bei vielen Künstlern beobachte und in den letzten Jahren auch teilweise bei Künstlern beobachten konnte, die bei mir unter Vertrag standen. Und zwar man gibt Gas, es kommt eine Prime, man hört auf niemanden um sich herum mehr, man denkt alles besser zu wissen, kackt in alles rein, scheißt in alles rein und nachdem in alles reingeschissen ist, geht man zurück zu dem, der von Anfang an gesagt hat, mach es doch bitte so und sagt, ey, komm, lass uns das jetzt wieder gemeinsam repariert bekommen. Was grundsätzlich okay ist, ne, es ist, wie du gerade gesagt hast, gut, wenn Leute, die schon mal gemeinsam Gas gegeben haben, zusammenfinden. Und deswegen rede ich auch im ganz Allgemeinen darüber und nicht auf Capi bezogen, weil ich jetzt nicht genau weiß, welche Prozedur dort im Hintergrund dafür gesorgt hat, dass die jetzt eventuell wieder zurückgekommen sind. Man kann es sich nur denken. Aber Leute, guckt mal, anstatt, also ich würde es auch verstehen, sage ich mal, wenn jetzt Leute wie Team Kuko oder wenn auch ich in meiner Position in Bezug auf gewisse Leute an diesem Punkt sagen würden, nee, mache ich jetzt nicht mehr. Weil, hör mal, als es Spaß gemacht hat und als man mit ein paar Bewegungen und mit ein paar Knopfdrücken den unermesslichen Erfolg hätte gemeinsam holen können, bist du gegangen und wolltest das für dich alleine haben. Jetzt hast du in alles reingefickt, ja, und jetzt kommst du. Und jetzt sollen wir diese Scheiße reparieren. Aber kaputt machen und das zelebrieren und das feiern, das konntest du alles selber, ja. Und das sage ich, ich bin da selber einfach ein gebrandmarktes Kind. Ich sage es nicht in Bezug auf die, es hat für mich natürlich diesen Beigeschmack irgendwie, aber es fühlt sich so an. Weißt du, was ich meine? Und deswegen ist es eine Ansage an alle jüngeren Künstler und ich werde, was das angeht, bald sowieso noch straighter und noch ausführlicher, weil ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses vor die Hand vom Mund halten die ganze Zeit. Guck mal. Diese gesamte Generation, die so ein paar Jahre jünger ist als ich, sage ich mal ab 95, 96 Baujahr, ne? Vielleicht sind da auch der ein oder andere mit drunter, der ein, zwei Jahre sogar noch jünger ist. Ich habe das Gefühl, das ging so ab 93, 94 los. Ne? Ihr seid cool. Ihr seid mit Hip-Hop von uns oder sogar unseren Vorgängern teilweise aufgewachsen. Ne? Und ihr seid auch näher am Zahn der Zeit. Ne? Und seid auch dementsprechend für die jüngeren Leute vielleicht auch interessanter. Aber ihr habt sonst, was das Leben angeht, keine Ahnung von nichts. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, die meisten von euch sind überfordert, ne, wenn sie ein verficktes Bankkonto eröffnen müssen. Okay? Hört auf die Leute, die euch die Hand reichen, die sich um euch kümmern, die eure Karrieren fördern und mit euch gemeinsam dafür sorgen, dass ihr an diesen Punkt kommt. Weil Talent und was ihr selber hermacht, steht auf dem einen Blatt und auf dem anderen Blatt steht was ganz anderes. Und das, was auf diesem anderen Blatt steht, könnt ihr nicht. Ihr könnt es nicht. Ihr könnt es nicht. Und ich weiß nicht, wie oft wir noch Zeuge davon werden müssen, dass ihr es alleine probiert, in eine wunderschöne Karriere reinscheißt, ja, diesen Fehler nicht mal zugibt, euch diesen Fehler nicht mal eingesteht und am Ende einfach so, als ob nichts gewesen wäre, an der Tür klopft, von der ihr gegangen seid und sagt, ja, jetzt aber, ja, jetzt ist alles gefickt. Alter, als man die ganze Welt mit deinem Namen und einem Telefon in der Hand bewegen konnte, wolltest du uns das nicht geben. Da warst du auf einmal, waren wir auf einmal alle böse und wollten dir alle was Böses. Da musstest du auf einmal gehen und dein eigenes Ding machen. Jetzt hast du reingeschissen, Monat, nimm deinen Scheiß und mach den selber. Deswegen, Leute, guck mal, wie gesagt, auch ihr, auch auf die trifft das zu, was ich gerade bei Schirin gesagt habe. Auch die wollen auf alle Hochzeiten tanzen. Die wollen jung und fresh sein und so wasted und Rockstar Life, aber die wollen auch CEOs sein, Geschäftsleute sein. Ihr seid keine Geschäftsleute, ihr seid keine CEOs, ihr seid keine Businessmänner, ihr seid keine Manager. Ihr könnt einfach nur gut rappen. Okay? Und bringt das mit, was man heutzutage bringen muss, um vor den Kids ein Star zu sein. Halt die Fresse und hör auf deinen Manager und mach, was er dir sagt, Digga. Und wenn du auf den nicht hörst, ne? Weil du den nicht respektierst, weil du dich für schlauer hältst oder sonst was. Wenn du reinkackst, sei wenigstens ein Mann und trag deine Kacke selber.
Ich sehe das genauso wie du. Hast du gut auf den Punkt gebracht. Das kann ich nur so unterschreiben.
Real talk.
Ich meine, ich mache jetzt nach 20 Jahren Rap Legacy, so wie du auch, mache ich ja viel Consulting für die Leute, viel Beratung, viel Verhandlungen und so. Und ich merke aber, dass es wirklich mittlerweile viele junge Acts gibt, die wirklich darauf zurückgreifen. Denn die sagen, ey, du hast vollkommen recht. Ich mache das so, wie du das sagst. Abi, tamam. Wirklich, also die checken das mittlerweile. Die sagen so, ey, ich bin gar nicht so gut darin. Ich habe auch gar keinen Bock da drauf. Mach du mal. Geh du mal verhandeln, ja, für mich.
Das ist halt auch so dieses, wer der Chef ist oder wer das Geschäft führt, ist gefühlt auch so ein Ego-Ding geworden. Ey, Leute, das ist, guck mal, ich mache das, was ich mache, aber das, was ich mache, hat mir in den letzten Jahren auch vieles abverlangt. Alter, ein Geschäftsmann zu sein und diese scheiß Sachen zu managen und die Dinge auch so zu managen, dass du denen gerecht wirst, bedeutet früh aufzustehen. Ganz einfach. Wenn du schon ein Typ bist, der die Nächte durchmacht und ballert bis 4, 5 Uhr morgens, Bruder, das eine oder das andere, warum auch du, warum willst du auf jeder Hochzeit tanzen? Warum willst du ein cooles Partyleben führen, aber auf der anderen Seite auch der gesettete Geschäftsmann sein? Beides geht nicht zusammen. Entscheide dich für eins, sei konsequent, Alter, und verstehst du, was ich meine?
Ja, voll.
Das ist das Problem. Und eine schlaue Sache, hat mal Flair gesagt, jetzt wird er eine schlaue Sache gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, in welche Richtung das ging. Ich glaube sogar, dass das gegenüber Leon Lovelock war? Ich weiß es nicht genau. Der hat irgendwann gesagt, guck mal Leon, du und ich, ne, wir sind beide dumm. Der einzige Unterschied ist, dass ich es weiß. Ja? Und das klingt bescheuert, ne? Aber, und ich meine das jetzt auch gar nicht auf Leon bezogen. Ich habe das jetzt nur den Beispiel genommen, weil ich habe das da noch in Erinnerung. Aber genau das ist das Gefährliche. Das Gefährlichste sind nicht Menschen, die dumm sind. Das Gefährlichste sind Menschen, die dumm sind, aber von sich selbst denken, dass sie schlau sind.
Dafür gibt es doch einen Begriff.
Boah, das ist so gefährlich. Weil wenn jemand dumm ist und weiß, dass er dumm ist, weiß er, guck mal, meine Gehirnkapazität reicht bis hierhin. Ich brauche für das und das Leute, die mir helfen. Was ihn wiederum schlau macht. Ja, weil deine eigene Dummheit irgendwo einzuschätzen und zu wissen, ich muss diese Departments besetzen mit guten Leuten, die das, was ich nicht kann, auffangen. Das macht dich ja irgendwo auch wieder schlau. Das setzt ja irgendwo eine Grundintelligenz heraus. Aber Digga, du stolperst über deine eigene Eitelkeit, weil du dumm bist, dir diese Dummheit nicht eingestehen kannst, dir deswegen einredest, dass du schlau wärst und dann alles vor die Wand fährst. Wer ist jetzt der Dümmere? Du oder der Typ, der sich eingestanden hat, rechtzeitig, dass er dumm ist? Dass halt, was diese Sachen angeht, nur eine bestimmte Kapazität vorhanden ist. Oder? Und das ist auch genau dieses Ding. Da bin ich auch, ich weiß, dass es der ein oder andere beleidigend aufnimmt, weil die haben ja alle Ego-Probleme und keine Ahnung was. Alter, willst du ein Geschäftsmann sein? Dann sei einer. Willst du ballern? Willst du Drogen nehmen? Willst du wasted sein? Willst du ausprobieren? Machen, tun. Ich werde wach und gehe schlafen, wann ich will und leiere und die ganze Welt unter meine Eier. Dann sei kein Geschäftsmann. Punkt aus, Ende, Bruder.
Sehe ich genauso wie du.
So, dann haben wir das auch abgehakt. Kennst du, das war richtiger Freestyle heute lang. So, machen wir aber jetzt mal diese ganzen Hip-Hop-Geschäfte, Geschichten weg.
Trump ist Präsident.
Der Motherfucker Donald Trump ist Präsident.
Er ist wieder back im Game.
Er ist back im Game. Er ist back wie Englisch.
Wie oft gab es das, dass einer Präsident war, dann nicht war, dann wieder war?
Ich glaube nie, oder? Oder
ich glaub,
der
doch,
Vater von Bush?
Ich glaube, einmal gab es das.
Ich weiß es nicht,
ich bin mir auch nicht sicher, aber ich bin jetzt auch, wie Herr Ficicci sagen würde, geopolitisch nicht so bewandert. Also das hat jetzt nichts mit Geopolitik zu tun.
Er hat ja behauptet, dass er sehr bewandert ist, beziehungsweise dass er sich sehr bewusst damit ausgenommen hat.
Also deswegen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Trump ist jetzt da und Trump ist zurück und wie Hoss und Hopf sagen würden, Solana geht so. Nach oben. Ich hoffe, ihr habt alle in Solana investiert, damit ihr auch Milliardäre werdet, wie die beiden.
Ich muss dazu sagen, ne, so, guck mal, ich bin ja jemand, der sich seine Fehltritte eingesteht.
Ich auch. Ne? Der ist eigentlich ein cooler Typ. Ne?
Der Kian, der Iraner, der ist eigentlich ein cooler Typ. Cool. Und ich muss auch dazu sagen, ohne dass ich mir da einen Zacken aus der Krone breche, falls er kein richtiger Scammer ist und das nicht auf eine Art und Weise macht, dass er das einfach mega schlau alles gefaked hat und so, dieser Junge ist steinreich. Dieser Junge ist steinreich. Du kannst seine Position und seine Wallets und seine Geschichten kannst du öffentlich einsehen. Und ich sage dir, dieser Junge ist wirklich sehr reich.
Ja, ey, Bruder, ich hab nie daran...
aber es war so witzig, weil bei TikTok wirklich, kam jede Bruder, Woche...
Die haben
kam
zu Milliardären gemacht. Ja. Und wenn er wirklich ein Milliardär ist, sei es ihm sogar gegönnt. Nur es war irgendwann so... Böse Zungen, weiß ich jetzt nicht falsch verstehen, da kann der Junge auch nichts für. Die haben den schon so zu so einem Propheten gemacht auf TikTok. Oder jede Woche hatte ich so 20 Dinger, wo er über Geld geredet hat. Aber was kann er dafür, wenn das sein Content ist, was er ja auch anscheinend nachweislich am Start hat? Und wenn das dann die Leute publizieren.
Ich habe immer diese Swipes gesehen. Es gibt bei TikTok so Swipes, Wahnsinn, dann siehst du so einen Typen, sein Vermögen ist so Dings.
Ja,
dann 10 Euro, dann gehst du so. 20.000, 2 Millionen und als letztes kam immer, er war immer der Endgegner und manchmal habe ich an einem Tag 5 Stück davon gesehen und jedes Mal kam er am Ende mit einem anderen Wert raus. Bei dem einen hatte der 50 Millionen, bei dem anderen 100 Millionen, gut, dann kam es irgendwann mit 600 Millionen, dann dachte ich mir immer, wallah, die haben aus ihnen Dings gemacht. Aber der Junge scheint auf jeden Fall
in dem Bereich... Bruder, der hat auch mal so Videos, ich hab mich irgendwann mit dem angefangen zu befassen, weil ich wollte wissen, was steckt hinter diesem Jungen, was steckt hinter diesen Aussagen, was macht der, woher kommt der? Er hat so YouTube-Videos, wo er gerappt hat, Bruder.
Ja, früher, ne? Ja. Ja, du bist auf jeden Fall auch ein Junge, der einen gewissen Geltungsdrang hatte, wahrscheinlich nicht sehr talentiert im Bereich Musik gewesen ist. Sein Ding am Ende in dem Bereich gemacht.
Aber hat. Aber sieht auch ganz anders aus als früher. Ne?
Ja. Also und der hat, glaube ich, was.
Der Jay-Z hat den mal lustigerweise Porzellanboy genannt. Fand ich ein bisschen lustig, weil er so operiert und so seine Zähne so glatt und alles weiß, hat er den so Porzellanboy genannt. Schon geil, muss man Jay-Z lassen.
Aber der ist auf jeden Fall, der scheint was richtig gemacht zu haben, auf jeden Fall in dem Bereich, weil, ey Digga, du hast ja letztes Mal noch diesen Vergleich gebracht. Da hat letztens mein Bro mich noch angerufen und gesagt, ey, guck mal, das, was Fahrt über Gold gesagt hat im Podcast, ne, das stimmt, ja. Hättest du vor so und so vielen Jahren gekauft, hättest du verzweieinhalbfacht.
Ja.
Hättest du vor 13 Jahren Bitcoin gekauft, ne? Hättest du nicht verzweieinhalbfacht, hättest du keine Ahnung was.
Ja, aber da hat dein Bruder dann ein bisschen anders drauf geguckt, weil bei Gold, warum ich das gesagt habe, weil bei Gold, das ist ein klassisches Anlageinvestment und das hatte nur eine Richtung. Es hatte nicht ein einziges Mal, dass du so gedacht hast, oh mein Gott, was passiert jetzt? Bei Bitcoin, ich habe mir das lustigerweise nach dem Hinweis von deinem Bruder mal angeguckt, seit 2001 ist es eine Talfahrt gewesen. Das heißt, hättest du am Anfang mit 10 Cent einen Bitcoin gekauft oder ich weiß jetzt nicht genau die Summe, wie viel, und du hättest davon für 1000 Euro gekauft und irgendwann war es mal bei 100.000, dann ist es aber runtergefallen auf 70.000, 60.000. Keiner kann mir sagen, dass er es nicht rausgenommen hätte. Also weißt du, diese Eier zu haben, diese Talfahrten bei so Dingern zu besitzen, zum Beispiel, weißt du, du hast irgendwann so eine Wallet von...
Ja klar, wenn du aus 10 Cent oder aus paar Euro am Ende 60.000, 70.000 gemacht hast.
Wenn du aus 100.000 eine Million machst und das geht runter auf 600.000, du nimmst das raus. Du hast nicht den Schneid zu sagen, ist mir egal, ob das komplett crasht. Du willst diese 600 haben, da kommt die Gier durch. Oder du sagst einfach, weißt du, ich vergesse das, dass ich da mal 100.000 reingemacht habe und warte bis zum Point of No Return. Und auf einmal ist es dann irgendwann so viel wert. Aber wann nimmst du es raus? Also das ist so ein bisschen, diese ganzen Bitcoin, dein Bruder hat recht, klar. Das ist ein guter Vergleich,
Beispiel,
wenn man jetzt auf diese Kryptos geht.
Warum ich jetzt
aber Kryptos sind gefährlicher.
Halt. Anscheinend wird jetzt auch nicht, keine Ahnung, das Licht erfunden haben. Er wird wahrscheinlich rechtzeitig in diese Geschichten reingegangen sein.
Isa hat mir in Spanien...
Isa hat mein Ende gebracht mit Krypto. Ich habe einmal in irgendwas investiert. Ich habe 80.000 gemacht, oder? Ja, und dann hat er mir geraten, in irgendwelche Altcoins zu investieren. Ja. Ich besitze diese Wallets immer noch. Die sind insgesamt 3 Euro jetzt wert.
Aber Wallet hin, Wallet her. Der Isa hat mir 2016 auf Mallorca gesagt, Bruder, guck mal, du machst ja Immobilien, mach doch mal ein bisschen Bitcoin. Ich sag so, was soll ich damit? Also guck mal, kostet nur 3.800 Euro damals, 2016. Bruder, wo ist jetzt ein Bitcoin? Er steht immer, ich hätte ja einfach eine halbe Mio genommen. Also man kann natürlich dieses, aber Bruder, woher die Balls? Woher die
Balls? Ich sag dir, der Bitcoin wird auf eine halbe Million gehen. Es ist gestern.
Mark PA Sports Words?
Ich habe nichts damit zu tun, aber ich sag mittlerweile, ja wirklich, er wird gehen, Bruder. Er geht weiter hoch, er ist jetzt beim All-Time-High.
In 15 Jahren gibst du ein Edit auf so einer neuen Social Media, wo du das so sagst, ey, Mark My Words, und dann so, dann läufst du so am Ende. So.
Ja, aber das haben doch mittlerweile so viele gesagt. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich was Krasses sage. Es gibt ja Leute, die fest davon überzeugt sind. Und klar,
ja, also müssen wir alle jetzt
bei ein paar tausend Euro oder bei ein paar hundert Euro reingegangen zu sein und es bis heute gehalten zu haben, macht natürlich mehr Spaß. Aber auch jetzt, wo er 70 wert ist.
Hast du?
Lohnt sich das immer
noch? Hast du Bitcoin?
Wir sind dabei.
Ja, da gibt Gas.
Aber Bruder, es ist nicht zu spät, aber es ist auch jetzt nichts.
Der Bull Run, wie Kian sagen würde. Der Bull Run ist vorbei.
Ja, verstehst du. So, auf jeden Fall. Okay, aber wir waren jetzt bei Trump eigentlich. Was sagst du dazu? Hast du eine Meinung dazu? Denkst du jetzt, dass die Demokratie verloren hat und der Rassismus gewonnen hat und dass der Bösewicht an der Macht ist und die Gute verloren hat? Oder denkst du, die sind alle der gleiche Scheiß? Oder denkst du, dass einer der beiden wirklich besser als der andere ist? Erzähl mal bitte.
Für mich ist das, wie ich schon mal erwähnt habe, dieses ganze Game, Politik und dies und das, was damit einhergeht und was damit verknüpft ist und was damit verbunden ist, das ist sehr tricky und da durchzublicken, liegt nicht in meinem Ermessen. Deswegen lasse ich andere darüber urteilen. Für mich ändert sich nichts, habe ich das Gefühl. Ob jetzt Trump, ob jetzt diese Kasala, wie hieß die Kasala?
Kamala Harris,
ob dieser Einschlafdoktor da hier, Joe Biden.
Der war echt krass.
Alter, die haben, das ist doch eine Riesenfarce. Und dann kommen diese ganzen Berühmtheiten und quatschen dann, wir schaffen das und dies, das, die ficken auch nur unseren Kopf von der Seite.
Ja, da frage ich mich, was soll dieses... Man sagt irgendwo, man ist eine Demokratie, da stellen sich Leute zur Wahl auf, der eine wird gewählt, der andere wird nicht gewählt. Was soll diese ganze Propaganda? Klar, man macht einen Wahlkampf und zu diesem Wahlkampf gehört auch irgendwie eine gewisse Publicity, Image-Kreierung oder was weiß ich. Was soll das?
Film, ne?
Was wollt ihr, warum wollt ihr die Leute so indoktrinieren, was sie zu denken und zu wählen und zu machen und das zu tun haben,
Alter? Das ist mein Vorbild. Ich werde jetzt auch den wählen oder die wählen. Oh, dann bitte haltet alle die Schnauze, wenn ihr irgendwen wählen geht, weil irgendwer euch das gesagt hat oder irgendwie euer Vorbild oder eure Künstlerin, was weiß ich, euer Inspiration, was euch das sagt, seid ihr verloren. Ihr seid verloren. In einer Welt voller Kacke seid ihr schon verloren.
Ja, auch Dings, Bruder. Ich habe gesehen, dass Eminem für Dings geredet hat und ich habe teilweise Videos gesehen. Ich bin so enttäuscht von Eminem. Das muss jetzt direkt ein, wenn du jetzt auch davon ausgehst, dass Trump der Gute ist, der die Wahrheit sagt.
Für wen hat Eminem eigentlich gesprochen?
Für Kamala Harris.
Okay.
Ja. Und das ist jetzt so, der wird jetzt so in diesen Topf mit reingeworfen. Die gehört ja irgendwie, die ist ja irgendwie mit P. Diddy cool und okay. Die war wahrscheinlich die war nackt auf irgendwelchen Gangbang-Partys unterwegs und ist jetzt einfach Präsidentschaftskandidatin und dass Eminem da hingeht und redet, das heißt, die sind alle ein Circle of Bösewichte.
Yeah.
Oder dass der Typ vielleicht einfach daran glaubt, dass die korrekt ist und der andere ein Peach ist, das kann nicht sein. Dass er einfach nur ein Rapper ist, der keine Ahnung hat. Weil er ein Ami-Rapper ist, muss er ja natürlich Leute sofort ein Prophet sein.
Leute kürzen gerne Dinge ab und Theorien, die sie für schlüssig finden, halten sie für die absolute Wahrheit. Ich kam vorgestern in ein Restaurant rein, da sitzt ein älterer Mann, Bruder, der Vater von jemandem ist, den ich auch kenne. Und ich sag, wie geht's dir, ist das? Und er sagt so, ja gut, wie geht's dir? Ich sag so, ja, ich bin ein bisschen erkältet, ne? Also, ja, ist normal um diese Jahreszeit. Und ich denke so, ja, er hat Ahnung, es ist normal in dieser Jahreszeit, dass man Erkältung, Grippe mit sich rumschleppt, dies, das. Dann sagt er so, in dieser Jahreszeit sieht man immer die Flugzeuge, wie sie oben die Scheiße rumsprühen. Und ich denke mir, er kommt hier mit diesen Chemtrails und so. Er aber geht noch eine Stufe weiter. Er sagt so, man kann auch gar nichts damit machen, weil die arbeiten nicht mit der Regierung zusammen, die arbeiten für große Konzerne. Die nehmen deren Müll, machen ihn zu Staub und schmeißen ihn dann oben raus, damit die Geld sparen. Ich sag so, krass. Er sagt so, ja. Ich sag so, okay, was soll ich machen? Ne? So, wirklich, ich hab ihn so, ich wollte ihm auch jetzt nicht widersprechen. Ne? Ich sag so, ich kann doch nichts machen. Er so, ja, kann man nichts machen. Also das ist eine absolute Wahrheit, Bruder. Da gibt's auch keine zwei Meinungen zu.
Ja, aber es ist so Dings, Bruder, es ist so absurd. Ja, der Eminem, der vor 5 Wochen noch auf Social Media Wahnsinn. Hoch und runter gefeiert wurde, weil er diese Diddy-Line, diese Raper, diese, ja. Hast du diese Line gesehen? Ja, du weißt ja, dass er und 50 und so, die stehen, was diese Sache angeht, eigentlich auf der Gegenseite. Ja, jetzt hat er aber für die Präsidentin gesprochen, jetzt gehört er doch irgendwie dazu. Ja, nee, was jetzt? War das eine falsche Fährte?
Wie heißt nochmal dieser eine Typ auf YouTube, der Deutsche, mit dem du auch mal ein Gespräch hattest, der so...
Tillmann Knecht.
Bruder, er ist jetzt zu Hause... Er dreht richtige Spiralen gerade. Glaub mir, er dreht richtig wilde
Videos. Bruder, ich saß mit diesem Typen, dieser Mann, Bruder, ich habe mit dem geredet, der war fest davon überzeugt, dass die Abu-Chaka-Familie etwas mit dem Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin zu tun hatte. Ali Boumaier allen voran, wollte er mir erzählen.
Ja, Bruder, der hat eine Psychose.
Wie? Ich habe mit dem probiert, richtig zu reden, zu erklären, das ist doch nicht dein verfickter Ernst. Der meinte das wirklich ernst, Bruder. Und dann habe ich dem gesagt, Bro, aber du sitzt hier, siehst ja jetzt, wir sitzen hier, ich sitze vor dir. Hier sind hier irgendwelche Knopfträger, die dich bedrohen? Wirst du gleich abgeknallt, wenn du hier... Bruder, der hat daran geglaubt. Und bis zum Ende, auch das Gespräch hat nichts daran geändert. Und der ist so, glaube ich, gegangen von diesem Dings, von diesem... der ist aus diesem Podcast, aus diesem Gespräch rausgegangen und dachte vielleicht wirklich, ey, nicht, dass ich gleich hier, wenn ich zur Tür abgeknallt werde noch so, ne? Und der hatte noch so... Das Geilste ist, der hat als Schutz, hatte der so einen Rapper dabei. Boah, wie war sein Name, Alter? Den siehst du, kennst den 100%, weil du kennst das alles, Bruder. Du ziehst dir diese Scheiße auf dem Internet rein, die ploppen bei dir auf. Wie heißt der? Cracker Valley? Na, was für Cracker Valley Land? Cracker Valley ist für Schockmusik. Irgendwas so. Irgend so ein Kiluminati-Rapper, der nennt sich auch so, Bruder. Der hat irgendwie so einen komischen Namen. Ich weiß es nicht genau, Bruder. Ja. Bruder, dieser Typ lässt mich seit diesem Tag nicht mehr in Ruhe, Bruder. Immer in so regelmäßigen Abständen markiert der mich irgendwie in Stories und sagt, siehst du, und das sind deine Leute und da bist du so und hier. Ja,
Bruder,
dann werde ich wieder gedisst und boah, Bruder.
Lass die Leute. Die haben ein abgeschlossenes Weltbild und lassen sich auch nicht mehr bekehren. Ich habe letztes Mal mit einem Typen unterhalten, der die AfD wählt. Bruder, dann sagt er zu, und er sieht aus wie ein Prototyp Kanake, der Junge, ne? Der Typ sieht aus wie ein Prototyp Kanake. Wenn du ihn siehst, der ist alles nur kein Deutscher. Dann sag ich zu ihm, ey, Bro, du willst die AfD? Was bist du eigentlich selber für ein Landsmann? Du wirkst auf mich nicht wie ein Deutscher. Ja, meine Mutter ist Deutsche, aber mein Vater ist Grieche, aber der hat sich immer wie ein Deutscher verhalten. Sagt dein Vater ist Grieche? Er sagt, ja. Okay. Ich sag, warum willst du die AfD? Er sagt, ich bin gegen Vermischung von Kulturen. Ich sag, Moment, du bist gegen die Vermischung von Kulturen? Er sagt, ja, das ist für mich nicht richtig, wenn in Deutschland immer mehr Einfluss von außerhalb kommt und sich das vermischt und so. Ich sag so, okay, ist ja seine legitime Meinung. Das klang aber schon für mich so ein bisschen so wie nach rechte Propaganda. Da sag ich zu ihm, aber eine Frage habe ich zu dir. Dein Papa war doch Grieche, der kam aus Griechenland hierhin und hat sich mit deiner Mutter zusammengetan, um dich zu zeugen. Das ist doch auch eine Vermischung von Kulturen. Ja, das ist falsch. Bruder, der hat so ein abgeschlossenes Weltbild.
Dass er seine eigene Existenz anzweifelt.
Also den kannst du nicht mehr da rausholen, Bruder. Den kannst du nicht mehr da. Was willst du denn noch für Argumente nennen? Da ist jede Argumentationsstränge sind da
völlig. Das macht mich wirklich, ich sag dir ganz sinnlos. Ehrlich, Bruder, das macht mich wirklich traurig. Ich will mich da auch nicht irgendwie auf ein höheres Podest stellen. Ich weiß es auch nicht, ob es das, keine Ahnung, ob es das fucking LSD gewesen ist, ob es irgendwelche anderen therapeutischen Maßnahmen gewesen sind, aber nachdem ich in bestimmte Bereiche in mir selbst aufgearbeitet habe, Bro, es greift mich nicht so krass an, wenn ich auch mal von meiner Meinung abtreten muss oder auch mich eventuell weiterentwickeln oder auch an Grundeinstellungen von mir schraube.
Die können das nicht.
Und bei gewissen Menschen, Bruder, sobald du anfängst, an deren Grundbaum zu rütteln, Bruder, das ist für dich schlimmer, wie wenn du deren Mutter beleidigst. Und das sagt ja eigentlich voll viel aus über die. Das zeigt ja, Bruder, die identifizieren sich über dieses State of Mind. Und wenn du die davon überzeugst, dass dieses State of Mind eventuell falsch ist, dann sorgst du dafür, dass die ihre gesamte Existenz und alles, wofür sie stehen und woran sie glauben, hinterfragen müssen. Und das ist ein sehr schwieriger Prozess für einen Menschen. Und um diesen nicht durchlaufen zu müssen, stellen die einfach auf sturstracks Dings. Aber Bruder, es gibt doch Logik, es gibt Argumente, es gibt... Verstehst du, was ich meine?
Ich sag ja, die haben ein abgeschlossenes Weltbild und das darfst du nicht durchdringen, weil wenn du dieses abgeschlossen, die wollen das nicht, dass du das durchdringst. Der Typ sagt, dass seine eigene Existenz falsch ist. und ist dagegen. Also Dicker, du bist seine Tochter ist ja dann auch quasi ein Fehler, weil die kommt ja von dieser Wurzel. Die können das nicht, Bruder. Die können das nicht zulassen, dass eine Theorie vielleicht auch falsch sein kann oder dass man sagen kann, ja, das ist crazy, Bruder. Das ist wirklich crazy. Crazy shit, Digga.
Ja, Mann, auf jeden Fall. Okay, wir sind jetzt auch nicht so viel auf Trump eingegangen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht
soll man jetzt dazu
viel
sagen?
Wissen dazu. Ich weiß auch nicht viel dazu. Ich weiß, dass die einen den als Teufel an die Wand malen und die anderen sagen, dass genau weil er als Teufel an die Wand gemalt wird, er der einzige Retter und Befreier ist.
Mann, es kommt doch immer anders, als wir denken. Digga, wollen die Leute mir sagen, dass ich habe einfach seinen Namen vergessen. Obama. Wollen die mir sagen, dass Obama irgendwas Gutes für die Welt getan hat? Dass er der geilste Präsident war, den wir jemals in den Vereinigten Staaten hatten? Bruder, der Typ unter ihm war, gab es am meisten Krieg. Also, was man von diesen Leuten denkt und was dann am Ende wirklich durchgesetzt wird und etc. und was die wirklich bewegt haben, das wird sich immer nach der Amtszeit zeigen. Aber ey, Digga, du kannst mir einfach so wenig Gutes zeigen, was Leute irgendwie bewegt haben. Jetzt auch hier wieder mit Scholz und Lindner, der entlässt den einfach.
Lass uns gleich dazu kommen. Aber das ist ja der Punkt, warum
aber weil Obama so ein charismatischer Typ war und so hier mit den Leuten, ey, was geht ab und dies, das.
Das ist ja aber auch, das ist ja auch das Argument für Trump, dass viele sagen, Alter, de facto ist er der Einzige, der während seiner Amtszeit, die er mal hatte, keinen Angriffskrieg geführt hat, nirgendwo irgendwas gemacht hat. Da haben alle anderen Präsidenten vorher mehr Krieg geführt. Deswegen frage ich mich, warum dieses negative State of Mind ihm gegenüber so allgegenwärtig ist und bei allen anderen sind das eher so Popstars, kennst du so, vor allem Obama. Auf der anderen Seite habe ich auch meine eigene Meinung und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass Trump, ich glaube, dass er das Ukraine-Russland-Ding wirklich schnell zumachen wird. Aber da unten, im Nahen Osten, wo auch viele drauf spekulieren, ich weiß nicht, wie irgendjemand drauf kommt, zu denken, dass Donald Trump der Befreier der Palästinenser sein wird, da wird er richtig reinkacken. Da wird er genau das Gegenteil von dem machen, was wir uns wünschen würden. Und so wird sich das auch splitten. Der wird hier in Europa die Probleme, denke ich, lösen. Und drüben wird er auf jeden Fall, denke ich, sehr Israel-konform agieren und sie auch da drin bestärken, noch mehr Gas zu geben und das Ding schnell zuzumachen, im negativen Sinne. Das ist meine Prognose. Ich hoffe, dass sie sich nicht bewahrheitet. Ich hoffe, dass er das Ding mit Ukraine und Russland zumacht und auch noch der Friedensrichter im Nahen Osten sein wird. Aber es ist eine Hoffnung. Hoffnung stirbt zuletzt.
Lasst euch nicht beirren, liebe Leute.
Deutsche Politik.
Olaf Scholz und Lindner. Auch ein Spektakel, ein Theater vor dem Herren, Digga. Das geht mir so auf den Sack. Man sitzt der Habeck da oder Höbeck oder wie der heißt.
Der denkt echt noch, dass er Kanzler werden kann.
Und er gibt da wieder seinen Senf dazu bei Markus Lanz. Und Markus Lanz wiegelt wieder alle auf und alle so. Und alle wieder in den Kommentaren. Nein, ich hab gerade keine Ahnung. Wild blau, nur noch blau. Und da geht mir alle nicht auf den Sack, Alter. Macht, was ihr wollt. Ich mach, was ich will. Rettet euch, ich rette mich.
Aber jetzt mal,
asozial.
Aber jetzt mal aus diesem Ding.
Ja.
Denkst du, dass der Christian Lindner opportunistisch einfach gesagt hat, ich verlasse das sinkende Schiff und bleib in Erinnerung als der Erste, der das Schiff verlassen hat? Oder ist er da, also denkst du, das ist politisch?
Das sind große Egos, die da aufeinander clashen, Bruder. Das hat letztes Mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, hat das gut auf den Punkt gebracht. Die haben sich gegenseitig die ganze Zeit angezickt und nicht deren Interessen gegenseitig beflügelt oder vertreten und durchgesetzt und der eine sagt, mach die Schuldenbremse, locker die Schuldenbremse, der andere sagt, nein, mach ich nicht und dann sagen die, okay, dann gehst du jetzt, Alter, ganz einfach. So, und dann sagt der andere, ja, okay, ich gehe jetzt, ciao, aber tritt nochmal nach. Bruder, ich komme mir vor wie in so einem Schmierenkomödie, wirklich alle verarschen mich und ich soll die Kacke noch wählen gehen. Jetzt habt ihr eure Leute, die ihr gewählt habt, die in den Kommentaren schreiben, wie kann man seine Stimme bei der Wahl ohne kaputt machen gehen, also ungültig machen. Da geht, wählt diese Leute, geht. Wählt Olaf Scholz, geht wählt Lindner, geht, macht das. Wählt Habeck, macht los. Tut alle. Macht alle das, was euch besseres Gefühl gibt, erhaben zu sein, etwas für die Gesellschaft beigetragen zu haben. Jungs und Mädels, seid froh, wenn ihr euch und eure Liebsten retten könnt. Ihr könnt nicht die Welt und gar nicht mal diese Politik verändern. Dieses ganze Spiel, das wirklich, dieses, vielleicht klingt das nach Verschwörung, ne, aber ich bin einfach dieser ganzen Scheiße überdrüssig. Ich bin auch kein dummer Mensch oder kein übertrieben intelligenter Mensch, der jetzt irgendwie den Durchblick hat und sagt, ich habe die Lösung. Aber das, was die da machen seit Jahrzehnten, ist nicht die Lösung. Auf keinen Fall.
Das akzeptieren wir.
Jens Spahn sitzt da, Bruder, redet von einer Prüdheit, die jetzt wieder auftaucht in Deutschland durch eingewanderte Flüchtlinge, weil es aufgefallen ist, dass in Schwimmbädern plötzlich die Badehose wieder angelassen wird beim Duschen. Mit wem habt ihr es da zu tun, Digga? Mit einem völlig verkrüppelten Mindset. Und dann lass den einen doch seine Badehose anhaben beim Duschen und du kannst ruhig deinen Schniedel zeigen gehen beim Duschen. Aber das hat dich gestört, das hast du wirklich als Politiker geäußert, dass dadurch die Brütheit wieder in Deutschland angekommen ist? Bruder, mich, der hier aufgewachsen ist, kotzt es an, wenn die da stehen unter der Dusche und ihre Schwänze und ihre Arschlöcher waschen, als ob die zu Hause keine Dusche haben. Oder? Ich verstehe das, ja. Du willst dich sauber machen. Geh nach Hause, Lan. Muss uns hier nicht allen dein Arschloch noch zeigen in der Badedusche. Nee, wirklich, Bruder. Das sind so Dinge, Bruder.
Aber guck mal, das ist genau der Punkt. Wenn man sich den Stempel oder das Slogan Multikulti auf die Fahne schreiben möchte, aber in Wirklichkeit nichts mit Multikulti zu tun
null.
Hat. Digga, wenn ich im Fitnessclub bin oder damals in Berlin, wo es noch diesen Wellnessbereich gab und ich gesehen habe, wie irgendwie, haben wir glaube ich auch schon mal am Rande besprochen, ein Vater kommt mit seinen Kindern in die Umkleide und der hat da zwei kleine Töchter, 7 Jahre, Alter, und föhnt sich so sein Arschloch und seinen Schwanz, während seine Tochter auf Kopfhöhe davor steht. Oder ich habe auch oft die Situation gehabt, dass ich durch den Wellnessbereich gegangen bin und dann ist da ein Vater mit seinen Kindern nackt im FKK-Bereich, im Jacuzzi. Ja, und ich darf auch da rein, aber ich mache es nicht. Weil es mir unangenehm ist. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich diese Kids Willen sexualisiere oder überhaupt auf diese Art und Weise. Mir ist es unangenehm.
Pass auf mit FKK in Deutschland. Ja, Bruder, das ist eine Kultur. Wenn wir die jetzt hier an der Backe haben, ne, dann haben wir richtig Palaver. Die sind schlimmer als Veganer, die sind schlimmer als alle anderen zusammen, Bruder. Die sind schlimmer als Feministen, die sind schlimmer als diese Woke-Bubble. Eine Frau hat mir mal gesagt, Bruder, im Osten, ne, die war einfach mit ihrer Mutter. Ey, Bruder, wenn ich das erzähle, das ist geisteskrank. Ne? Die ist so unser Alter, die Frau. Ne? Die hat mir erzählt, die ist bis zu ihrem 15. oder 14. Lebensjahr einfach nackt am Strandgang mit ihrer Mutter. Die ist mit ihrer Mutter am Strandgang, hat sich einfach blank gezogen, bis die Mutter irgendwann mal ihr gesagt hat, ey, jetzt langsam kannst du mal eine Hose anziehen. Für die war das ganz normal. Also Digga, dieses FKK-Ding und im Osten war das, glaube ich, nochmal ganz anders gesehen. Digga, das ist so ganz cringe, Digga. Ich krieg da so Gänsehaut.
Ja, ist ja auch in Ordnung, aber worauf ich hinaus will, ist, genau das ist doch Kultur. Genauso wie das hier voll das Kulturgut ist.
Ja.
Und wir das respektieren und akzeptieren.
Ja.
Wenn ihr meint, Multikulti zu sein, könnt ihr euch doch nicht davon offended fühlen, dass Leute einen kulturellen Background haben, in dem es nicht in Ordnung ist, seinen Schniedelwurz zu zeigen beim Duschen. Das heißt ja nicht direkt, dass ich dich deswegen hinrichten möchte, wenn du es auch tust. Aber man muss sich gegenseitig akzeptieren können. Und wenn Jens fucking Spahn anfängt, ein Problem zu haben, weil er anfängt, Badehosen in der Dusche zu sehen, dann muss er sich wohl damit auseinandersetzen, dass hier Menschen herkommen, die es nicht anders wollen. Die wollen ihre Badehose drauf. Willst du die jetzt zwingen, sich auszuziehen? Also die einen wollen jemanden zwingen, etwas anzuziehen. Du willst die Leute zwingen, etwas auszuziehen. Wo ist jetzt der verfickte Unterschied?
Ja, das ist ja auch dann, es ist geisteskrank, Bruder. Es ist geisteskrank. Ne? Und vor allen Dingen, Digga, als ob es nicht reichen würde, sich ein bisschen Shampoo in die Hand zu nehmen, in die Badehose reinzugreifen, sich einmal den Schniedel durchzuwischen und hinten in die Porille einmal so. Nein, Bruder, die müssen das richtig zelebrieren, ja. Als ob die einmal im Jahr duschen, Bruder. Und genau an diesem Tag müssen die alles richtig sauber kriegen, ja, weil es umsonst ist, Digga. Ich habe einfach Eintritt bezahlt. Ich muss also hier richtig rausholen, dieses Duschen. Und dann geh nach Hause und dusche ich, du Penner, ja. Ich schwöre dir.
Weißt du, was das geisteskrank ist an der ganzen Geschichte ist?
Ja.
Für den Mainstream, also für den mehrheitlichen Anteil der Gesellschaft, sind wir die geisteskranken.
Ich weiß. Bruder, aber ich kann mich auch mit einer anderen Sache nicht anfreunden, ne? Und das so prüde klingt von mir, ne? Wann hat das angefangen, dass alle Mädchen, nicht alle, aber viele Mädchen Ü14 einfach Tangas am Strand oder im Schwimmbad tragen. Bruder, ich habe das in dieser Masse noch nie gesehen, wie in den letzten Jahren, dadurch, dass ich auch mittlerweile Papa bin und oft ins Schwimmbad gehe.
Du meinst ein Brazilian Bikini?
Nein, Bruder.
Das ist kein Tanga. Das, wo die Ritze in dem Arsch drin ist und du die beiden Backen siehst, das nennt man Brazilian Bikini. Ich weiß das.
Okay.
Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ja, ich wollte irgendwann mal auch wissen, was die Begrifflichkeit dafür ist.
Ich finde das krass, sich... Es ist natürlich jedem selbst überlassen und ich gönne es euch allen vom Herzen. Wirklich, macht, was ihr meint, ne? Ich gucke da, aber wenn ich das sehe, Bruder, ich versuche sofort wegzugucken. Ich will nicht, dass einer Mensch nur eine Sekunde gedacht hat, ich habe da hingeguckt, und ich will es auch nicht, weil im Endeffekt, das ist so intim, Digga, das ist so, da fehlt nichts mehr. Dann siehst du auch das Arschloch. Da fehlt nur noch so ein Strich, ein Faden von diesem Kunststoff. Dann siehst du, kannst du auf das Arschloch drauf gucken. Die bücken sich ja beim Schwimmen, die springen da rum, möchte ich das sehen? Nein. Muss ich da trotzdem hinsehen, vielleicht aus Versehen? Ja, weil ich meine Augen nicht kontrollieren kann. Ne? Ich gucke ja irgendwie durchs Schwimmbad und dann sehe ich das zwangsläufig. Und ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ne? Und es ist natürlich auch wunderschön, wenn du einen schönen Po hast, den du der Welt mitteilen willst. Aber es ist so einfach, so maßlos, so schamlos, alles ist... Und wenn ich derjenige bin, der sagt, ey, ich finde das ein bisschen zu viel, wenn 14-jährige Mädchen so im Schwimmbad rumrennen, dann bin ich der Verklemmte, der Steinzeit-Iraner, der Zurückgebliebene. Das hat aber nichts damit zu tun. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen. Ich habe die viele deutsche Werte, die Iraner gar nicht nachvollziehen können. Aber zum Beispiel, ich finde auch wirklich, und das bin da, Bruder, da werde ich mir jetzt viele Feinde mitmachen, ne? Kleine Mädchen, die schwimmen gehen, ne? Die so sexualisiert in Bikinis zu packen. Natürlich sieht das süß aus auf den ersten Hingucker, so dies, das. Aber kleine Kinder spielen auch immer intensiver im Wasser, dies, das. Da verrutscht alles und dies, das. Da hängt der halbe Po draußen. Sorry, wenn ich das sage, auch manchmal andere Geschlechtsmerkmale. Das muss alles gar nicht sein. Das muss gar nicht sein. Das ist so... Warum macht man das so? Weißt du, hat man, ich weiß, es klingt zu weit
her. Nein, Bro, warum soll man sich dafür schämen? Weil das sind doch Gedanken, die wahrscheinlich sehr viele von uns mal gehabt haben. Und das ist auch ein Thema, über das man sprechen muss. Man muss auch bereit sein. Wir waren jetzt in den letzten Jahren in einer Zeit, die so aware und woke gewesen ist, dass wenn du über die Oversexualisierung gesprochen hast, du dann direkt ein Neandertaler für die Leute gewesen bist, der nicht mit der Zeit geht oder sonst was. Aber hey, es ist nicht gesund. Es ist nicht gesund für Geist. Es ist auch meiner Meinung nach nicht gesund für den Körper, dass ich in meiner jetzigen Zeit, in der jetzigen Generation, morgens, wenn ich auf Toilette sitze, innerhalb der ersten 5 Minuten, wenn ich durch Instagram scrolle, mehr nackte Haut sehe als mein Vater wahrscheinlich in seinem gesamten Leben. Das macht was in meinem Leben.
Löschgelb, Junge.
Ne, das macht doch was, Alter. Das kann, Alter, es, allein diesen Vergleich, sich das mal auf der Zunge zu zerlegen. Ich sehe morgens auf dem Klo mehr Nacktheit, als es mein Vater wahrscheinlich in seinem gesamten Leben gesehen hat.
Ja, aber
er kommt aus einer anderen Zeit.
Ja, aber das kannst du auch bei Pornos. Denn Pornos haben auch Gehirne kaputt gemacht.
100%. Ich weiß zum Beispiel noch, ich komme aus einer Zeit, wo ein Porno auch mal ein Privileg gewesen ist. Ne? Wenn du mal bis zu dieser Uhrzeit wach geblieben bist, das auf Kabel 1 oder Box und Schmuddelfilm liest. Das macht sich so Jackpot, ich hab's geschafft. Bruder, wenn man sich auf solche Seiten mal gewagt hat, wie man heute die überall bekommt, hast du auf einmal 6 Viren auf deinem PC gehabt und deine Mutter hat das automatisch mitbekommen, dass dein ganze Kölle ist zu Hause ausgebrochen. Jetzt, Bruder, zu Hause, wann du willst, kannst du dir dein iPhone machen, alle Seiten sind offen, frei, eine Datenbank an Filmen, die ihresgleichen sucht. Und wenn du dann sagst, OnlyFans und das und so, das ist dann... Das ist eine Art der Prostitution. Dann hast du auf einmal Shirin an der Backe, die dich als misogyn abstempeln will oder sonst was, weil sie sich natürlich auch dieser Werkzeuge bedient, ne, und auch dafür gesorgt hat, dass eine, da muss sie auch bereit sein, sich den Schuh so ein bisschen anzuziehen, eine gesamte Generation so dieses Selbstbewusstsein gegeben hat. Guck mal, ich war die Vorreiterin, ihr dürft jetzt alle, keiner wird mehr was zu euch sagen, ja. Aber es ist, man kann darüber diskutieren und es ist fragwürdig und man kann darüber sprechen, Alter. Wenn eine Frau ein Bild postet bei Instagram und dann ist so ein Emoji, so ein Diamant-Emoji, verdeckt das Geschlechtsloch und 2 weitere Diamant-Emojis verstecken die beiden Nippel und dann, hot spicy Content, um das Bild quasi in Vollauflösung zu sehen, hier ist meine Seite, abonnier mich. So. Und dann zahlt jemand 3 Euro im Monat und darf sich den ganzen Tag dein Arschloch angucken. Ja, Bruder, es ist Prostitution. Ich küsse dein Herz, ja. Ich küsse dein Herz.
Ist okay. Prostitution ist das älteste Gewerbe der Welt.
Ja, okay. Aber dann lass es das Kind beim Namen nennen. Fang mir nicht an. Bruder, ich küsse euch alle, Leute. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auch ein viel zu großes Thema, um es mal kurz so zum Ende aufgemacht zu haben. Da können wir eventuell mal
in Ruhe unsere Geisteskrankheiten hier aus offenlegen.
Ja, hat mich sehr gefreut, war eine gute Folge, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gesprochen haben, aber es geht nächste Woche wie gewohnt weiter und viel Spaß.
Sorry für meine verstopfte Nase.
Peace.